Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
Jenny,
Christian
und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dornröschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt.
Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein. In der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und diskutieren und analysieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
Und damit beginnen wir mit unserer Folge 1, 2, 5 und dem Thema Zahlen im Märchen.
Elena, Jenny, ich habe mir offen gesagt ziemlich lange den Kopf zerbrochen, wie ich die Einleitung für die heutige Folge gestalten soll. Habe recherchiert und gegoogelt und bin dann irgendwann zufällig bei einem unserer Lieblingsthemen gelandet. Habt ihr eine Idee, welches es sein könnte?
Blut, Tod, Mathe.
Nee, falsch. Es ist Esoterik.
Oh, okay. Ach, dieses Lieblingsthema.
Genauer gesagt die Numerologie. Und nett wie ich bin, habe ich für uns drei jeweils unsere Geburtszahl oder auch Lebenszahl genannt berechnet.
Oh.
Das geht folgendermaßen, man schreibt sein Geburtsdatum als Additionsaufgabe auf, also man bildet die Quersumme. Bei mir ist das der 2.11.1986, also 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 8 plus 6 ist gleich 28. Und davon bildet man dann nochmal die Quersumme, 2 plus 8 gleich 10 und dann nochmal 1 plus 0 gleich 1. Sehr gut, Jenny.
Und dann bist du 1.
Dann ist das meine Geburts- und meine Lebenszahl.
Aha.
Bei euch beiden habe ich das auch gemacht, aus Datenschutzgründen und um euer Methusalem-gleiches Alter hier nicht offiziell zu verraten, sage ich hier nur die Ergebnisse. Bei Elena ist es die 7, bei Jenny ist es die 6.
Das wäre jetzt krass, wenn irgendein Hörer oder eine Hörerin das dann ausrechnen würde.
Ja. Bitte Ergebnisse an unsere Märchenpott-Adresse, ja? Das heißt, wir haben also schon mal alle unterschiedliche Zahlen. Und nun, wo man alles ausgerechnet hat, guckt man in schlauen Tabellen nach, was das über die Person aussagt. Bei wem soll ich anfangen?
Ja, ich bin neugierig. Hau rein.
Moment.
Und da gibt es dann Online-Tabellen, wo du das...
Ja. Ich habe jetzt die erstbeste, also die seriöseste genommen. So, bei Jenny ist es die 6. Moment, einmal die richtigen finden. Lebenszahl 6, Harmonie, Fürsorglichkeit, Liebe und Familie.
Mhm.
Die Lebenszahl 6 ist in der Numerologie als eine Zahl der Harmonie, Fürsorglichkeit, Liebe und Familie bekannt. Menschen mit der Lebenszahl 6 haben oft ein starkes Bedürfnis nach Harmonie in ihrem Leben und streben nach Ausgeglichenheit und Ausgewogenheit in verschiedenen Aspekten ihres Daseins.
Boah, das passt leider wunderbar.
Fürsorglichkeit und Liebe sind herausragende Eigenschaften von Menschen mit der Lebenszahl 6. Sie sind oft fürsorglich und mitfühlend gegenüber anderen Menschen und fühlen sich verantwortlich für das Wohl und Glück ihrer Familie, Freunde und Gemeinschaft. Sie sind oft auch liebevoll und können starke emotionale Bindungen zu ihren Lieben aufbauen. Familie hat eine hohe Bedeutung für Menschen mit der Lebenszahl 6. Sie setzen oft starke Werte auf Familienbande und sind bestrebt, ein harmonisches Familienleben zu führen. Sie schätzen das Zusammensein mit ihren Lieben und sind oft bereit, Zeit, Energie und Ressourcen in ihre Familie zu investieren.
Ja, das passt schon sehr gut. Ich bin wirklich sehr harmoniebedürftig.
Ja. Finde ich auch. Also ja. Schlecht ist es nicht.
Nee,
ne?
Ist nicht so schlecht.
Ladies first, Elena, ja, okay. Ich mache mit dir weiter. Mhm. Du hast die Nummer 7.
Das ist schon manchmal gruselig, wie nah dran manchmal diese Dinger sind, ne?
Because it's the truth.
Ja, ist klar.
So, Lebenszahl 7. Mhm. Spiritualität, Intuition, Weisheit und Analyse. Also wenn das nicht passt, dann weiß ich auch nicht.
Okay, ich bin raus. Vor allem Spiritualität.
Die Lebenszahl 7 ist in der Numerologie als eine Zahl eben der Spiritualität, Intuition, Weisheit und Analyse bekannt. Menschen mit der Lebenszahl 7 sind oft introspektiv und suchen nach tieferem Wissen und Verständnis über die Welt und das Leben. Spiritualität ist eine zentrale Eigenschaft von Menschen mit der Lebenszahl 7.
Nein, nein.
Sie sind oft tief spirituell und suchen nach einer Verbindung zu höheren Ebenen des Bewusstseins oder einer tieferen Bedeutung im Leben. Sie können eine ausgeprägte Intuition haben und sind oft sensibel für subtile Energien und intuitive Eindrücke. Weisheit und Analyse, also wenn das nicht zutrifft, sind weitere wichtige Eigenschaften von Menschen mit der Lebenszahl 7. Sie sind oft reflektiert und denken analytisch über verschiedene Aspekte des Lebens nach. Sie streben nach Wissen und sind oft neugierig darauf, die tieferen Bedeutungen von Dingen zu verstehen. Menschen mit der Lebenszahl 7 können auch zurückgezogen sein und eine Vorliebe für die Einsamkeit oder Ruhe haben, um ihre innere Welt zu erforschen. Sie schätzen oft ihre Unabhängigkeit und ihre Zeit alleine, um ihre spirituelle und intellektuelle Suche fortzusetzen.
Nee, also jetzt würde ich mal sagen, hier sieht man jetzt das Horoskopprinzip. Bei Jenny hat es halt gepasst. Das ist nicht, nein.
So, jetzt bin ich das Zünglein an der Waage. Ja. Lebenszahl 1. Individualität, Führung, Selbstbewusstsein und Originalität. Die Lebenszahl 1 in der Numerologie steht für Individualität, Führung, Selbstbewusstsein und Originalität. Menschen mit der Lebenszahl 1 sind oft selbstständig, entscheidungsfreudig und haben eine starke Persönlichkeit. Individualität und Selbstbewusstsein sind markante Eigenschaften von Menschen mit der Lebenszahl 1. Sie haben oft eine klare Vorstellung von sich selbst und ihren Zielen und sind bereit, ihren eigenen Weg zu gehen, auch wenn er sich von der Masse abhebt. Sie sind oft kreativ und original in ihrer Herangehensweise an das Leben. Führung ist ein weiteres zentrales Thema von Menschen mit der Lebenszahl 1. Sie haben oft eine natürliche Anführerqualität und sind in der Lage, andere zu motivieren und zu inspirieren. Sie sind oft ambitioniert und entschlossen, ihre Ziele zu erreichen und zeigen oft Führungsqualitäten in verschiedenen Lebensbereichen. Selbstbewusstsein ist ebenfalls eine markante Eigenschaft von Menschen mit der Lebenszahl 1. Sie haben oft ein starkes Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und sind bereit, Risiken einzugehen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie sind oft unabhängig und selbstständig und können auch in Herausforderungen Situation standhaft bleiben.
Und siehst du dich da drin?
Also in einigen Sachen überhaupt nicht, in anderen Sachen, die passen schon ganz gut, finde ich.
Hätte ich jetzt auch so eingeschätzt, ja.
Ja, also ne, Jenny trifft voll zu, bei dir gar nicht und bei mir so halb-halb. Ne?
Ja.
Also ein klares Jein zur Numerologie, würde ich mal sagen.
Ich bin jetzt richtig enttäuscht, fand meins richtig doof.
Ja, selbst
das
schuld.
Auch. War richtig
dann doof. Lebst du wohl an deinem Leben vorbei,
ja,
Elena.
Ja, scheinbar.
Denk mal drüber nach.
Jetzt soll ich meine innere Spiritualität entdecken. Dann
Amen, Schwester, Amen. Ihr seht, Zahlen müssen also nicht nur abstrakte Dinge sein. Sie können auch, je nach Zusammenhang und Weltsicht, auch jenseits von ihrer eigentlichen Bedeutung mit zusätzlicher Semantik aufgeladen werden.
Ja, ich glaube, das werden wir im Laufe der heutigen Folge, wenn wir es aufs Märchen beziehen, auch so ein bisschen vielleicht feststellen. Ich fand das jetzt gerade sehr interessant, muss ich sagen.
Ja, habe ich dich schon mal bekehrt. Wunderbar, ist mein fieser Plan aufgegangen.
Auf jeden Fall. So, wir haben euch ja das Märchenstundenmärchen Die zwei Brüder eingelesen. Und wie gewohnt gibt's von mir heute Infos und Hintergründe dazu. Ja, das Märchen hat diesmal sogar 3 ATUs, also richtig krass. Aber ich meine, es war ja auch ein krasses Märchen mit super viel Inhalt. Alles an diesem Märchen ist krass. Der erste ATU ist 567 Vogelherz, das wunderbare Vogelherz. Der zweite ATU ist 300 Drachentöter. Und der dritte ATU ist 303 Brüder, wegen Die zwei Brüder. Also finde ich schon mal richtig krass, da sieht man auch, was inhaltlich eigentlich alles da drin steckt. Es stand in der Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen 1819 an Stelle 60 und danach gab es noch kleine sprachliche Änderungen und Ergänzungen im Jahr 1837 in der nächsten Ausgabe. Und zunächst war es eine fragmentarische Erzählung mit dem Titel Das Goldei, das aus dem Paderbörnischen von der Familie Haxthausen vermittelt wurde.
Wieder mal, wie schön, wie die Bremer Stadtmusikanten auch, ne? Mhm.
Genau. Bereits in der handschriftlichen Urfassung von 1810 war eine ähnliche Geschichte von zwei Brüdern festgehalten Und es ist das umfassendste Zaubermärchen der Kinder- und Hausmärchen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Gut, dass wir das an einem der bisher heißesten Tage dieses Jahres eingelesen haben.
Gut, dass wir kein Videopodcast sind, weil ja. Ihr würdet echt Mitleid mit uns haben, wenn ihr uns sehen würdet.
Das würde so glänzen, das würde schon reflektieren.
Für euch schwitzen wir uns hier kaputt.
Wie wir von der Genie schon gehört haben, haben wir drei ATUs und entsprechend gibt es wirklich unzählige Varianten. Nahezu nahezu unzählbar, denn weltweit auf allen Kontinenten verbreitet wurden bislang über 2300 Fassungen.
What?
Aufgeschrieben, genau, die bekannt sind und wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr, die noch nicht festgehalten wurden. Das ist wirklich weltweit verbreitet im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber total interessant, weil ich jetzt, aber ich kann mich natürlich täuschen, aber intuitiv sagen würde, dass es eigentlich bei uns jetzt von den Kinder- und Hausmärchen nicht zu den gerade bekanntesten Märchen zählt, oder?
Korrekt.
Kanntest du das?
Nein.
Ich nämlich auch nicht.
Ich kannte das wie immer von einem Hörspiel, wo ich später zu komme.
Okay. Ja, spannend.
Hörspiel hören bildet, also ungemein, liebe Kinder. Über das Alter des Märchens gibt es in der Forschung verschiedene Ansichten. Friedrich von der Leyen, der von 1873 bis 1966, also ziemlich lange, gelebt hat und Mitbegründer der Reihe Märchen der Weltliteratur bei Diederichs war, der datiert es in die Zeit vor der Völkerwanderung, also der Spätantike. Viele Forscher bringen es aber in Verbindung mit dem altägyptischen Brudermärchen bzw. zwei Brüdermärchen, das auf einem Papyrus von 1250 vor Christus, Ausrufezeichen, 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 überliefert ist und somit weit über 3000 Jahre alt ist. Es ist das älteste vollständig erhaltene Zaubermärchen der Welt.
Krass. Boah, jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut.
Krass,
ne?
Da wird man richtig ehrfürchtig.
Ja, voll. Wir hatten ja schon mal so einen ehrfürchtigen Moment, aber das ist ja jetzt... Puh.
Also dieser Papyrus von 1250 vor Christus ist auch überliefert, und also vollständig. Und krass. Man kann das in der Urfassung, also vermeintlichen Urfassung, eben halt heute noch lesen, wenn man hieratisch lesen kann. Also es sind nicht Hieroglyphen aufgeschrieben, sondern hieratisch ist ja quasi die Umgangsschrift der Ägypter gewesen, die literarische. Genau.
Krass.
Dieses Zwei-Brüder-Märchen hat einen eigenen gleichnamigen ATU, nämlich 318. Und weil es aufgrund seines Alters und seiner Überlieferung etwas ganz Besonderes ist, möchte ich es in Grundzügen zumindest vorstellen. So kann sich dann auch jeder eine eigene Meinung bilden, inwiefern es Parallelen zwischen dem alten Ägypten und den Grimms gibt. Dazwischen liegen ja immerhin auch schon gut 3000 Jahre und ein paar Kilometer mit einem großen Meer und ein paar Gebirgen dazwischen. Also klar, im Laufe der 3000 Jahre wird übergeschwappt und dann immer weiter entfremdet worden vielleicht. So kann man sich das vorstellen. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Papyrus d'Orbinay, so heißt er, war das Märchen auch schon als Volksmärchen bekannt. Es ist also
noch älter,
genau.
Irre.
Und ist halt eben literarisch dann bearbeitet und schriftlich fixiert, dabei wahrscheinlich auch ägyptisiert worden, vor allem in Bezug auf die altägyptische Mythologie. Mhm. Also quasi diese allgemeinere Fassung wird dann ägyptisiert. Die Handlung ist, wie auch bei den zwei Brüdern, bei den Grimms, etwas verworren. Ich zitiere die Zusammenfassung aus der Enzyklopädie des Märchens. Achtung, aufpassen, es ist wirklich ein bisschen verworren. So, zwei Brüder leben zusammen, der ältere Anubis ist verheiratet, der jüngere Bata arbeitet bei ihm als Bauer und Hirt. Als Bata einmal vom Feld nach Hause kommt, um Saatkorn zu holen, versucht die Frau des Anubis, ihn zu verführen, wird aber abgewiesen. Sie erzählt dann ihrem Mann, Bata habe sie zu vergewaltigen versucht. Der erzürnte Anubis will Bata daraufhin töten, dieser flüchtet aber von einer redenden Kuh gewarnt. Fand ich süß. Anubis verfolgt ihn, jedoch ein Gott legt hinter den Flüchtenden einen Fluss voller Krokodile. Was frisst morgen früh ab? Sorry. Schön. Vom anderen Ufer aus schildert dann Bata dem Bruder die Wahrheit, worauf sich beide versöhnen. Bata entscheidet sich aber nicht heimzukehren. Er schneidet sich sein Geschlechtsteil ab, verabredet mit Anubis ein Lebenszeichen, dessen Getränk würde im Becher trübe, falls er sich in Gefahr befände, und geht in das Pinien- oder Zederntal, je nach Übersetzung. Anubis kehrt nach Hause zurück und tötet seine Frau.
Die sind ja ganz schön krass drauf, ne?
Andere Zeiten, andere Sitten.
Der eine verstümmelt sich, der andere tötet seine Frau.
Ja, das mit dem abgeschnittenen Geschlechtsorgan ist in Bezug auf den Osiris-Mythos. Also tatsächlich, ne? Deswegen klingt komisch, hat aber mit der Mythologie zu tun. Für Bata schafft der Sonnengott Ra eine schöne Frau, mit der er im Zedernthal lebt. Sein Herz verbirgt er in der Blüte einer hohen Pinie, wodurch er gegen jede Gefahr gefeit ist. Hatten wir auch mal als ATU 302, war das, glaube ich, Herz des Unholds im Ei. Nur, dass das hier kein Unhold ist, aber das Motiv gibt's halt auch woanders. Der Frau wird von den Schicksalsgöttinnen ein schlimmes Ende vorhergesagt. Sie solle sich vor dem Meer hüten. Als sie einmal trotzdem an das Meeresufer geht, entfällt ihr eine duftende Haarlocke, die das Wasser nach Ägypten trägt. Dort gelangt sie in die Hände des Pharaos und weckt in ihm Sehnsucht nach der Frau, der diese Locke eben gehört, also eine sogenannte Fernliebe. Er schickt seine Leute, um sie zu finden und zu holen. Bata tötet die Leute des Pharaos und verschont nur einen, damit dieser dem Herrscher von der Begebenheit berichten könne. Daraufhin schickt der Pharao gegen Bata ein ganzes Heer mit einem alten Weib, dem es gelingt, die schöne Frau zu entführen. Diese willigt ein, mit dem Pharao zu leben und verrät ihm das Geheimnis von Batas Unverletzbarkeit, eben mit dem Herz in der Pinienblüte. Der Pharao lässt darauf die Pinie mit dem Herzen Batas fällen. Als die Blüte mit dem Herzen zu Boden fällt, stürzt auch Bata tot nieder. Durch das trüb gewordene Getränk erfährt Anubis vom Tod seines Bruders und zieht aus, ihn zu suchen. Im Zedernthal findet er den Körper und nach langem Suchen auch Batas Herz. Er legt es ins Wasser und lässt es dann vom Toten verschlingen. Als das Herz an seinen Platz gelangt ist, wird Bata wieder lebendig. Die Brüder umarmen sich und Bata beschließt, seine untreue Frau zu bestrafen. Er verwandelt sich in einen herrlichen Stier und wird zum Pharao geführt. Dieser kauft das Tier zu einem hohen Preis. Als die Frau den Stier sieht, gibt er sich ihr als der verwandelte Gemahl zu erkennen. Die Frau verlangt vom Pharao, das Tier schlachten zu lassen. Aus dem Blut des Stieres wachsen zwei schöne Bäume. Aus einem meldet sich Bata wiederum seiner Frau. Sie bittet den Pharao, die Bäume fällen zu lassen. Ein Splitter springt ihr in den Mund, sie verschluckt ihn und wird schwanger. Sie gebiert einen Knaben, wieder ist es der verwandelte Bata, ne, also hier so wiedergeboren quasi. Mhm. Der Pharao, ohne ihn zu erkennen, liebt ihn sehr und macht ihn zum Erbprinzen. Als der Pharao stirbt, folgt ihm Bata auf den Thron. Erst dann lässt er die Frau bestrafen. Seinen Bruder ruft er zu sich und macht nun ihn zum Erbprinzen. Bata herrscht 30 Jahre. Als er stirbt, wird Anubis sein Nachfolger.
Ja, könnte man eine Serie draus machen, echt, ne? Echt,
ist eine Daily Soap, ja. Eben 1250 vor Christus.
Hammer. Ne? Aber Motive sind auf jeden Fall drin, die man wiedererkennt.
Genau, eigentlich. Also wenn auch im anderen Zusammenhang und an anderer Stelle hier die Schwangerschaft durch den Holzsplitter, ja. Ist ja quasi so wie mit den Goldmünzen und dem Vogelherz. Genau. Ne? Und das trüb gewordene Getränk ist wie die rostige Klinge im Baum ja. Und so weiter. Ne? Genau. Also lassen sich schon Motive feststellen. Nur wie gesagt, es liegen halt 3000 Jahre zwischen den Aufzeichnungen dazwischen und halt es wurde dann auf dem Weg nach Hessen, sag ich mal salopp, dann doch natürlich im Laufe der Zeit etwas verfremdet. Mhm. Ne? Ja. Aber nach wie vor, also finde ich krass.
Ich auch.
Mhm. Ja. Eine weitere interessante Variante findet sich übrigens auch in Giambattista Basilis Pentamerone als 9. Märchen des ersten Tages mit dem schönen Titel Die hinterlistige Hirschkuh. Direkt vor Die geschundene Alte, also unserer Märchenstunde in Folge 95.
Ach, war das schön.
Ja. Die absolute Kurzfassung der Basili-Variante. Fonzo und Canneloro kommen durch Zauberwerk zur Welt. Canneloro wird von der Königin, Fonzos Mutter, mit Neid betrachtet und sie verletzt ihn an der Stirne. Canneloro zieht fort und als er König geworden ist, gerät er in große Gefahr. Fonzo erfährt durch die Kraft einer Quelle und einer Myrte von seinen Nöten und zieht aus, ihn zu erretten. Also das ist wirklich die ganz, ganz kurze Fassung. Und dieses Märchen ist eben neben Die geschundene Alte und Der Floh eines der Märchen, das in der Verfilmung Das Märchen der Märchen von 2015 eben umgesetzt wurde. Ansonsten sieht es mit Adaptionen von Die zwei Brüder recht mau aus. Es gibt einige zum Teil wirklich wunderschöne Illustrationen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert vor allen Dingen, die gefallen mir sehr. Es gibt ein Hörspiel, wie bereits gesagt, mit SprecherInnen des Landestheaters Salzburg diesmal. Ist auch so 45 Minuten lang ungefähr, wo der Anfang aber gekürzt wurde. Und in dem tschechischen Film Der dritte Prinz mit Libuše Šafránková und Pavel Travniček von 1983 nach einem Märchen von Karel Jaromír Erben, das war ja dann unsere Prinzenfolge, ne, tauchen eben auch Motive auf. Da war es ja dann der Fisch, der gefangen wurde, wo dann das Pferd, Hund und die Königin da jeweils was gegessen haben.
Genau, und die Schwerter.
Die Schwerter natürlich, genau, die aus dem Boden gewachsen sind. Und auch da ist es ja dann das rostige Schwert gewesen, meine ich, ne?
Genau.
Ja.
Ja, gut. Dann lehnt euch zurück, macht's euch bequem.
Jetzt werden wir uns natürlich dieses ganze Märchen mal ein bisschen interpretatorisch angucken.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das heute bei der Fülle der Motive etwas länger dauert, Elena.
Ja, das könnte passieren. Ich gehe trotzdem nicht zu sehr in die Tiefe. Also das muss ich vorab sagen. Ich habe gerade, als wir es jetzt gerade vorhin auch nochmal eingelesen haben, das machen wir immer vorher, bevor wir die Märchenkunde aufnehmen, machen wir immer die Märchenstunde, habe ich mir gedacht, oh, da wären auch sprachlich so ein paar schöne Sachen drin.
Ja.
Das habe ich jetzt alles mal ausgespart, weil sonst sprengt das, glaube ich, wirklich den Rahmen. Und wir muten euch hier, glaube ich, eh schon ein bisschen was zu.
Hat fast schon wieder Doppelfolgenpotenzial
ja,
heute.
Gucken wir mal, oder? Das hinführt. Auf jeden Fall ist, glaube ich, offensichtlich, sowohl als ihr das als erfahrene Märchenpott-Hörer und Hörerinnen gehört habt, als auch bei den Ausführungen von Christian jetzt, das Märchen, die zwei Brüder, verbindet mehrere typische Märchenmotive zu einer großen Erzählung und viele dieser Motive kennen wir auch schon.
Und ich habe mir beim Einlesen auch immer gedacht, jetzt hätte eigentlich auch Schluss sein können, aber nein, da kam noch eine Geschichte hinterher und es kam noch was.
Es geht noch weiter und ich kann noch mal und ja. Genau, und ja, wie dieses Märchen, das dann am Ende schafft, diese ganzen Motive doch irgendwie miteinander zu verbinden, wie sich die Komplexität dieser Geschichte auf mehreren Ebenen widerspiegelt, das schauen wir uns jetzt mal näher an. Und es beginnt, wie so viele Märchen, mit dem Gegensatz natürlich von Gut und Böse.
Ne? Schon arm und reich.
Genau. Schon am Anfang werden zwei gegensätzliche Lebenshaltungen vorgestellt. Der arme Besenbinder ist gut, ehrlich und bescheiden. Der reiche Goldschmied ist habgierig, neidisch und herzlos. Und schon die Berufe stellen diesen Gegensatz ja besonders heraus. Beide sind Handwerker. Der Goldschmied ist aber ja eben reich und arbeitet auch für die Reichen. Der Besenbinder ist arm, arbeitet mit weniger wertvollen Materialien und stellt etwas her, das vor allem arme Menschen nutzen. Mehr noch, geputzt wird nicht von den Reichen, die haben dafür ihr Personal. Und wir kennen das Prinzip spätestens auch aus unserer letzten Folge zum Thema Geld. Äußerer Reichtum ist nicht mit moralischem Wert gleichzusetzen. Der Arme wird trotz seiner Not zum Träger des Glücks, während der Reiche durch seine Gier letztlich scheitert.
Und das mit den konnotierten Berufen hatten wir auch schon bei die beiden Wanderer.
Ja, genau.
In unserer Neidfolge.
Neidfolge, ne? Ganz genau. Da musste ich auch dran denken, ja. Wir sehen also, bekanntes Märchenmotiv, Tugend wird belohnt, Bosheit wird bestraft. Interessant ist ja, dass diese beiden Brüder, die wir da am Anfang kennenlernen und eigentlich für ein Märchen, wir erinnern uns, was ja eigentlich eine kurze Textform ist, vergleichsweise zumindest, recht ausführlich kennenlernen, aber nicht die Hauptfiguren des Märchens sind. Das sind die Zwillingssöhne des Armen. Die Brüder sind also äußerlich ununterscheidbar. Es wird ja auch gesagt, sie gleichen sich wie ein Tropfen Wasser dem anderen. Also sie sind wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Interessant ist, dass sie aber beide unterschiedliche Erfahrungen machen und ihr Lebensweg sich eben an einer bestimmten Stelle trennt. Sie werden von ihrem Vater verlassen, von einem Jäger aufgenommen, ausgebildet und dann in die Welt geschickt. Das heißt, sie durchlaufen einen ganz klassischen Initiations- oder Reifungsprozess. Sie verlassen die Kindheit und müssen sich als eigenständige Menschen bewähren. Und die Trennung der Brüder symbolisiert dabei den Schritt ins Erwachsenenleben. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, trotz dieser brüderlichen Verbundenheit, die natürlich auch ein ganz zentrales Element dieses Märchens ist und eigentlich zwischendurch fast ja so ein bisschen vergessen wird, weil so viel mit dem einen Bruder passiert. Und dann am Ende kriegen sie aber dann doch den Bogen und dann geht's da eben doch wieder um die beiden.
Und ich finde es ganz spannend, dass da schon aufgegriffen wird, einmal. Also aus heutiger Sicht, ne, ist die Genetik oder doch irgendwie, haben wir doch einen freien Willen oder wer ist für unser Leben und unser ja. Tun und Handeln und Denken verantwortlich?
Richtig, ne? Weil was bei der ganzen Sache ja auch super interessant ist, wir lernen eigentlich erstmal nur den Lebensweg des jüngsten Bruders kennen, aber in dem Moment, wo der ältere Zwillingsbruder zurückkommt und sich die Wege wieder kreuzen, erfahren wir, ja, er hatte halt auch Tiere, er ist auch durch die Welt gezogen. Also so einen großen Unterschied gibt's irgendwie dann doch nicht und trotzdem ist es aber in Details dann doch wieder auch ein bisschen anders. Also
er hatte ja. Nur nicht das Glück, auf diesen Drachenberg zu kommen
genau.
Und die Prinzessin da retten zu können.
Genau, aber im Endeffekt, sie haben beide unabhängig voneinander Erfahrungen gemacht, aber in diesen Erfahrungen bleiben sie trotzdem verbunden, bleiben
ja.
Sie trotzdem ein bisschen eins. Und das deutlichste Symbol für diese brüderliche Verbundenheit ist natürlich das Messer im Baum, ne, das den Zustand des anderen anzeigt. Wir haben gerade schon gesagt, das haben wir ja in Folge 65 zum Thema Prinz im Märchen vorgestellt, erinnert eben an der dritte Prinz. Und es überbrückt natürlich auch diese räumliche Entfernung. Es macht sichtbar, dass das Schicksal des einen auch das Schicksal des anderen betrifft. Und die Botschaft lautet: wahre familiäre Bindungen bestehen auch über Entfernung und Zeit hinweg.
Besonders deutlich wird dies ja auch als der zweite Bruder, der seinen Bruder ja sehr lange auch nicht gesehen hat, sein eigenes Leben riskiert, um ihn zu retten. Er wurde ja in Stein verwandelt, wenn ihr euch erinnert. Und der zweite Bruder, ohne zu zögern, nimmt seinen Platz ein, überlegt sich, nein, ich will meinen Bruder auf jeden Fall retten. Auch das dürfte nicht ganz neu sein. Wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Geschwister im Märchen. Das war die Folge 49. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass es eben sehr häufig ist, dass Geschwister, wenn sie sich denn gut verstehen, auch gegenseitig erretten.
An dieser Stelle, finde ich, sollten wir unsere Geschwister einfach nochmal lieb grüßen, oder?
Ja, liebe Grüße.
Ich bin ja sowieso sehr familiär unterwegs. Genau. Haben wir ja heute gelernt.
Lebenszahl 6, ne?
Wir haben natürlich ja auch eine ganz klassische Heldenreise. Der jüngere Bruder ist dieser klassische Märchenheld und eigentlich toppt er diese Helden, die wir bisher hatten, noch, denn er rettet Tiere, besiegt den Drachen, rettet die Königstochter, deckt einen Betrug auf und wird König.
Und er gewinnt alle Wetten.
Ist aber nicht so der krasse Held in strahlender Rüstung,
nee,
wie ich mir den klischeehaft vorstelle, ne?
Genau. Weil
obwohl der ja der Drachenbezwinger durchaus ist.
Richtig. Ne? Und er hat ja diesen, auf den Drachen komme ich gleich auch nochmal zu sprechen, aber er hat diesen Höhepunkt mit dem Drachen, aber auf die Hexe fällt er dann rein.
Ja. Ne?
Und das ist ja auch super interessant.
Also wie Shakespeare gesagt hat, Falschheit, dein Name ist Weib. So.
Nee, ich glaube, weil er zu nett, also zu gut ist.
Ja, vielleicht, aber er schlägt seine Tiere, weil die Hexe das will, das finde ich nicht so gut.
Ja, das stimmt, das ist irgendwie sehr...
Ja, was heißt schlägt? Also ich habe mir gedacht, der berührt sie. Also ob der jetzt richtig verdrischt, sodass es wehtut, ja. Das habe ich jetzt...
Ja, ich schon, weil der andere dann sagt, nee, die schlage ich nicht.
Genau,
das ja, aber vielleicht auch als Vorwand, weil er den Trick durchschaut hat.
Ja, das kann auch sein. Ja. Interessant ist aber trotzdem, dass er, obwohl er... immer mehr als dieser Held aufgebaut wird, wir reisen mit ihm durch die Geschichte bis zu diesem Höhepunkt, diesem Drachenkampf, begleiten wir ihn und dann mit der Hexe kommt irgendwie doch der Wendepunkt und wir sehen, oh, er ist doch nicht unanfechtbar. Auffällig ist außerdem, dass seine Stärke nicht allein irgendwie aus seiner Kraft kommt. Das passt, glaube ich, mit diesem strahlenden Held in der Rüstung irgendwie auch, denn er hat ja immer Hilfe. Die Tiere, die Königstochter, die Lebenswurzel und am Ende auch sein Bruder. Das Märchen betont also, wahre Größe entsteht nicht durch Macht oder Kraft allein, sondern durch Verbundenheit, Hilfsbereitschaft und Treue. Ich musste da irgendwie so ein bisschen an der Zauberer von Oz denken, wo ja auch dann die Dorothy mit ihren Gefährten, und da haben wir das ja sehr stark betont, dass das...
Total. Da war auch ein Löwe.
Genau. Und das ist in Volksmärchen ja häufig eben nicht so, ist, weil wir doch halt diesen Held im Zentrum haben. Aber ich finde, hier muss man wirklich ganz klar sagen, ohne die Tiere wäre der ja nix.
Ne?
Stichwort Tiere. Sie sind hier eben nicht nur bloße Begleiter. Jedes Tier besitzt ja auch bestimmte Eigenschaften. Der Hase ist zum Beispiel schnell, der Fuchs ist klug und listig, der Wolf mutig und entschlossen, der Bär hat Kraft und der Löwe steht natürlich für königliche Würde und Stärke und ist ja so ein bisschen dann auch so ein Foreshadowing. Er ist das Höchste in der Rangfolge der Tiere und auch der jüngste Bruder wird König sein.
Weil selbst zur Zeit der Grimms gab es schon keine Löwen mehr in den hessischen Wäldern, glaube ich.
Glaube ich auch. Ja, und gemeinsam verkörpern die Tiere letztlich die Fähigkeiten, die der Held benötigt, um sich diesen Herausforderungen zu stellen. Man kann die Tiere also auch als eine Art äußere Darstellung seiner inneren Kräfte verstehen.
Seine Seelentiere quasi.
Ja, genau.
Sind wir da dann schon bei Drewermann, dass er eigentlich auch die Tiere ist?
Könnte man so deuten.
Boah, Jenny, also es macht sich echt bezahlbar, dass ich euch immer mit dem Drehmann
alltriziere. Ja, wirklich, ne? Das ist immer schon, ich denke mir schon immer direkt so bei anderen Figuren, nein, das könnte auch die Hauptfigur sein.
Aber ich merke das ganz ehrlich auch immer wieder bei mir. Ich bin in diesem Muster mittlerweile auch schon so drin, dass ich, ja, ist doch ganz klar. Und dann lese ich und dann, ja, ist ganz klar. Ne? Also, wir haben vom Meister gelernt. So.
Aber ich will nicht spoilern.
Also. Na, alles gut.
Okay, Drehmann kommt gleich. Was ich noch bemerkenswert finde, ist, dass die beiden ja Jäger sind. Sie handeln also eigentlich entgegen ihres Berufs, denn sie verschonen die Tiere zuerst aus Mitgefühl und später retten gerade diese Tiere ihnen ja dann auch mehrfach das Leben. Also das ist hier wieder dieses Märchenthema, wer Gutes tut, erhält Gutes zurück. Und das haben wir sehr häufig, dass dieses Gute sich eben auch gerade an Tieren vollzieht. Mhm. Apropos Tier, beziehungsweise eher Monster und auf jeden Fall auch ein Thema, das wir für die Zukunft auf unserer Themenliste haben.
Habe ich ein Buch zu?
Es geht um den Drachen. Der Kampf gegen den Drachen bildet den Höhepunkt des ersten Handlungsteils. Und der Drache steht hier für Chaos, Zerstörung, Angst, für Lebensgefahr. die Königstochter, die er natürlich als holde Jungfrau gefangen hält. Auch ein Motiv, was wir aus vielen Mythen und Erzählungen kennen.
Oh, holde Jungfrau im Verlies, der Ritternaht.
Sie ist natürlich ein Symbol für Ordnung, für die Zukunft und das bedrohte Gemeinwesen. Denn ihre Rolle als Königstochter ist, sie muss ja mal einen Erben gebären. Das heißt, von ihr hängt eigentlich der Fortbestand der Dynastie ab. Und indem der Held den Drachen besiegt, rettet er eben nicht nur sie als Person, sondern eigentlich eine ganze Gesellschaft, ein ganzes System. Und damit markiert der Drachenkampf die endgültige Bewährung des Helden. Mehrfach begegnet uns im Märchen auch das Thema Tod. Der Held wird enthauptet, er wird wieder zum Leben erweckt, Menschen werden versteinert und wieder befreit. Diese Vorgänge, auch das haben wir in unserer Todesfolge damals ja so ein bisschen angedeutet, das dürfen wir nicht immer wortwörtlich nehmen. Auch da steckt ein großer Symbolgehalt hinter. Und in dem Fall zeigt es uns, Krisen und Gefahren können überwunden werden. Entwicklung erfordert oft einen symbolischen Tod des Alten und nach schweren Prüfungen entsteht ein neuer, reifer Mensch.
Und spätestens, wenn du essen willst, merkst du halt, dass der Kopf falsch rum sitzt. Ne?
Genau. Fand ich irgendwie süß. Das finde ich eine kuriose Situation, dass ihm das dann erst auffällt.
Könnte mir auch passieren. Weil Essen ist was Wichtiges.
Ich finde es aber auch erstaunlich detailliert irgendwie. Ja. Ne? Also es ist, selbst in dieser Kleinigkeit, okay, dann wird er da wieder irgendwie zusammengeflickt quasi. Und dann merkt man, ach nee, falsch rum. Also das ist schon sehr, sehr
ausgeschmückt. Aber es macht ja auch einen Sinn, ne? Weil sonst wüsste er nicht, dass er tot gewesen ist, wenn die Tiere haben es ihm ja nicht gesagt. Weil der andere Bruder zum Beispiel, der erfährt das ja gar nicht, dass sein Bruder ihm den Kopf abgeschlagen hat.
Aber da sagst du was Wichtiges, weil es ist wohl einer der Texte, der am stärksten von den Grimms bearbeitet wurde.
Ja, ich finde nämlich zum Beispiel, diese Stelle wirkt auch so wie jemand, der sich dachte, ach, vielleicht ist das noch eine Idee und, ne?
Ja.
Okay, wir haben nicht nur den Drachen als Bedrohung, sondern natürlich auch unsere altbekannte Märchenbösewichtin, die Hexe. Und die lebt natürlich in einem Zauberwald, aus dem niemand wieder hinauskommt, wer einmal einen Fuß hineinsetzt. Der Zauberwald ist ein klassischer Ort der Prüfung. Er steht für das Unbekannte, Gefahr, Versuchung, Orientierungslosigkeit, unsere Pflanzenfolge lässt grüßen.
Unterbewusstsein,
natürlich. Die Hexe verkörpert dabei zerstörerische Kräfte, Täuschung, Verführung, Machtmissbrauch. Interessant ist, dass der erste Bruder, das habe ich gerade ja schon angedeutet, unser Held, auf ihren Trick hereinfällt und der zweite Bruder jetzt seinen Moment bekommt. Er war ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Man hat sich schon gefragt, ja gut, könnte auch sein, dass der irgendwie gar nicht mehr auftaucht. Aber nein, er ist misstrauischer, vielleicht auch erfahrener aufgrund der Erfahrung, die er auf seinem Lebensweg gesammelt hat. Und schafft es eben durch seine Klugheit, sich vor der Täuschung zu schützen.
Aber der erste ist auch der triebhaftere, ne? Der hat ja dann auch die Frau und der ist halt empfänglicher für weibliche Reize offensichtlich, so wie ja auch bei der dritte Prinz, ne? Der eine ist ja der Playboy, der da jede klar macht, die ihm vor die Flinte kommt, ne? Und der andere kann dem Reiz des Weiblichen auch in der Hexengestalt dann eben widerstehen, ne? Oder später im Bett mit einem zweischneidigen Schwert.
Ja. Darüber hinaus glaube ich, dass das zentrale Thema in diesem Märchen vor allem Identität und auch Verwechslung ist. Die Frage ist eigentlich, wer ist der wahre Bruder? Die beiden Zwillinge sind ja vollkommen gleich, ihre Identität, aber du hast jetzt ja auch schon ein bisschen ausgeführt, Christian, aber eigentlich nicht. Das heißt, auch hier geht es darum, dass nicht das Äußere das ist, was einen Menschen ausmacht, sondern die Handlung, der Charakter, die Taten. Am Ende erkennt die Königin ihren wirklichen Gemahl ja auch nicht an seinem Gesicht, sondern an einem Erkennungszeichen, nämlich diesem Halsband, das der Löwe trägt. Das heißt, die Botschaft lautet, die wahre Identität eines Menschen liegt nicht im Aussehen, sondern in seinen Taten und Beziehungen.
Wie beim kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Also auch hier wieder eine sehr vielschichtige Botschaft. Ja, und dann sind wir bei einem Thema, das wir in der vorletzten Märchenkunde ausführlichst besprochen haben, nämlich Neid als zerstörerische Kraft. Denn der gefährlichste Feind, das ist nicht das Monster, der Drache, der ja sogar 7 Köpfe hat und ganz furchterregend ist. Es ist auch nicht die Hexe mit ihren Tricks und Zaubereien. Es ist eigentlich der Neid. Und das beginnt schon ganz am Anfang des Märchens. Wir haben erstmal den neidischen Goldschmied. Und später ist es der eigene Bruder, der aus Neid tötet. Und das tut er, fand ich zumindest im Aufbau des Märchens, sehr interessant. Denn alles andere, auch der Anfang mit dem neidischen Goldschmied, das ist recht lange abgehandelt. Da kommt auch wieder dieses dreimal, ach ja, das ist, bring mir das noch. Und dann sagt der ältere Zwillingsbruder seinem jüngeren Zwillingsbruder, ich habe mit einer Frau in einem Bett geschlafen, zack, Kopf ab. Also da ist...
Ehre genommen.
Genau. Also da gibt's kein irgendwie dreimal irgendwas steigern oder irgendwelches Palaver oder sonst was, sondern
es kurzer ist Prozess,
kurzer Prozess, ja. Kurzer Prozess. Und ich glaube, das betont auch nochmal, wie zerstörerisch Neid und wie brutal Neid sein kann und auch wie kompromisslos. Einmal mehr eben in einem Märchen, was sonst alles total breit ausgeschmückt hat.
Aber vielleicht da ist er auch so extrem und schnell gewesen, weil er vielleicht von sich selbst auf seinen Bruder geschlossen hat.
Eben, er redet ja auch nicht. Ne? Er versteht es ja direkt nur auf diese eine Weise und zack, nein, das geht nicht. Ja. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen diese Liebe und Verwandtschaft, diese Verbundenheit, die die Brüder bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich haben, schützen nicht automatisch vor negativen Gefühlen. Also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, nur weil du ein Geschwisterchen hast, ein Geschwister hast, weil du einen Zwillingsbruder hast. Ne? Auch da gibt es Konflikte und auch das ist eine Beziehung, die man pflegen und vielleicht vor Missverständnissen schützen muss. Guter Kontrast ist der Bruder trotzdem, denn er ist ja anders als der Goldschmied jemand, der sofort bereut, was er getan hat. Und das ist letztlich auch das, was Versöhnung möglich macht. Neid zerstört hier also nicht endgültig, ist vielleicht zu unserer Neidfolge auch nochmal eine interessante Ergänzung, sondern es kann schon überwunden werden.
Es war ja dann auch kein Mord, sondern eher Totschlag im Affekt oder richtig, so, würde ich genau sagen. Aber gut, dass es reversibel ist im Märchen.
Dank an die Lebenswurzel.
Ja, echt. Und das Häschen.
Und das Häschen. Ja.
Also ich wüsste nicht, wo man die Lebenswurzel herholen sollte. Deswegen dürft ihr nicht so stürmisch miteinander sein.
Okay, Jenny. Versprechen wir dir hier hoch und heilig und
keiner,
feierlich.
Keiner haut den anderen den Kopf ab.
Gut, dass ich nie ein Schwert mit mir führe.
Ja, in dem Märchen gibt es ziemlich viele Konflikte und Prüfungen, wie wir sehen. Am Schluss sind die aber alle gelöst. Der Drache ist besiegt, die Hexe vernichtet, der Betrüger bestraft. Ne, denken wir an den Marschall, den gab es ja auch noch. Die Brüder sind versöhnt und die rechtmäßige Herrschaft ist gesichert. Und damit erfüllt das Märchen dann natürlich auch eine ganz zentrale Funktion. Es stellt eine gestörte Weltordnung wieder her. Die Guten erhalten Anerkennung, die Bösen ihre Strafe und Harmonie kehrt zurück. Das heißt, die zwei Brüder vermittelt, dass Treue, Mut, Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit letztlich stärker sind als Neid, Betrug und Gewalt. Der Mensch besteht seine größten Prüfungen nicht allein durch Stärke, sondern durch die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu pflegen und anderen mit Güte zu begegnen. Und gerade diese Güte kehrt im Verlauf der Geschichte vielfach zu ihm zurück und ermöglicht schließlich den glücklichen Ausgang. Und ich glaube, das ist alles nicht neu. Was aber besonders ist, ist die Art, wie dieses Märchen das alles aufbaut. Denn das Märchen ist, man merkt es ja, deutlich komplexer als viele andere Grimm-Märchen. Vielleicht ist es auch das komplexeste Grimm-Märchen. Ich weiß nicht. Christian, was würdest du sagen?
Ich finde schon, weil das auf so vielen Ebenen dann doch relativ kunstvoll verknüpft ist. Ich meine, also drei ATUs sind auch echt selten. Es gibt schon mal zwei, aber ein anderes mit dreien wüsste ich jetzt aus dem Kopf tatsächlich nicht.
Und es besteht ja auch nicht nur aus einer einzigen Handlung, sondern aus mehreren verknüpften, ja, Erzählkreisen. So
Episoden, ne?
Genau, die auch aufeinander aufbauen. Man könnte das Märchen eigentlich in vier Abschnitte gliedern. Wir haben die Vorgeschichte von der Ausgangssituation bis zu dem Moment, in dem die Zwillinge vom Jäger aufgenommen werden. Also ein Bruch mit ihrem bisherigen Leben, die Aussicht auf ein neues Leben, verbunden mit der Frage seitens der Leserschaft, wie werden sie das meistern? Was erwartet sie da? Dann haben wir im zweiten Teil ja die Heldenwerdung sozusagen. Ne? Die eigentliche Heldenreise beginnt. Sie werden Jäger, gehen hinaus in die Welt und werden dann getrennt. Also wieder ein ganz krasser Einschnitt in ihr Leben. Wieder eine sehr starke Veränderung. Der dritte Teil kreist dann um den jüngsten Bruder. Das ist der Drachenkampf, der Höhepunkt, der sich dann mit der Hochzeit auflöst. Das Märchen könnte spätestens an dieser Stelle eigentlich zu Ende sein. Aber es kommt eben noch dieser Teil mit der Probe, nenne ich es mal, der hinten dran gestellt wird, um die beiden titelgebenden Figuren nochmal besonders zu betonen, nämlich die beiden Brüder. Das Märchen beginnt also mit zwei Brüdern und endet mit zwei Brüdern, während die Brüder am Anfang entzweit sind, finden die Zwillingsbrüder trotz aller Schwierigkeiten wieder zueinander. Ebenfalls interessant ist, dass wir in dem Märchen eigentlich auch eine Unterart des Märchens finden, das wir auch in diesem Jahr hatten. Kantapa, Kantapa. Die Kettenmärchen.
Ah, genau. Denn diese lieber Jäger, lass mich leben. Ich will dir auch zwei Junge geben. Ja.
Genau. Die, alle Episoden mit den Tieren wiederholen sich immer wieder.
Und immer wieder hin und zurück. Ne? Oh, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Habe ich aufgepasst mit Jenny Clocktail oder ja, ne?
Ja, genau.
Ja?
Genau,
ja.
Wenn es im Kreis geht.
Genau.
Ja.
Genau. Mhm. Also das haben wir ja irgendwie auch noch da drin eingebettet. Und was man auch feststellen kann, ist, dass diese gesamte Erzählung um das Motiv der Zwillinge herum organisiert ist. Deswegen finde ich es auch sehr passend, dass die Grimms den Titel Die zwei Brüder gewählt haben und eben nicht, wie du vorher sagtest, irgendwie der Goldvogel oder wie das zuerst hieß oder sowas.
Das Goldei.
Das Goldei, mhm. Genau, weil das ist ja eigentlich nur am Anfang relevant.
Ja, doch nur ein Teil von dreien, deswegen.
Genau.
Ja.
Die Erzählung an sich kreist aber um die Zwillinge. Die auffälligste Struktur, also wenn wir auf die formale Ebene des Märchens runtergehen, ist eigentlich die ständige Verdopplung. Denn fast alles erscheint paarweise. Wir haben zwei Brüder, zwei Lebenswege. Wir haben den ersten Auszug und den zweiten Auszug. Der erste Held gerät in Gefahr, der zweite rettet ihn. Der erste Tod, der zweite Tod. Die erste Wiederbelebung, die zweite Wiederbelebung. Der erste Gegner, der Drache. Die zweite Gegnerin, die Hexe. Die besondere Verbundenheit der Brüder wird auch durch die Spiegelstruktur deutlich. Viele Ereignisse wiederholen sich fast spiegelbildlich. Ne? Denken wir an den Zauberwald. Der erste Bruder sieht die weiße Hirschkuh, verfolgt sie, trifft die Hexe, vertraut ihr, wird verzaubert. Der zweite Bruder sieht dieselbe Hirschkuh, verfolgt sie, trifft dieselbe Hexe, misstraut ihr und besiegt sie. Die zweite Handlung spiegelt, also die erste, endet aber anders. Und dadurch entsteht natürlich ein Lerneffekt. Der zweite Bruder macht den Fehler des ersten nicht. Dann haben wir das aus Märchen bestens bekannte Steigerungsmotiv. Die Herausforderungen werden immer größer. Als erstes die Aussetzung im Wald, dann das selbstständige Leben, dann den Drachenkampf, den Verrat des Marschalls, den Tod des Helden, den Hexenzauber, die Versteinerung und den Brudermord. Interessanterweise ist also nicht der größte Konflikt der Drache, sondern der Neid oder die Eifersucht zwischen den Brüdern. Der äußerliche Konflikt wird also durch einen inneren Konflikt übertroffen. Man könnte auf dieser Basis auch argumentieren, dass das Märchen vielleicht sogar nicht einen Höhepunkt beinhaltet, sondern zwei. Erster Höhepunkt eben Drachenkampf und die Enthüllung des Betrugs. Zweiter Höhepunkt die Befreiung aus dem Zauberwald und die Wiedervereinigung der Brüder. Auch hier kann man sagen, der erste Höhepunkt betrifft die äußere Welt. Gerade wenn wir den Drachen auch als Chaos und als Bedrohung, ne, Königstochter, Bedrohung der Weltordnung, der Gesellschaftsordnung verstehen. Der zweite Höhepunkt betrifft aber wieder nur die Familie und die Brüderbeziehung. Zurück zum Anfang. Das Märchen endet in gewisser Weise dort, wo es begonnen hat. Zwei Brüder, ihre Beziehung zueinander, am Ende wieder zwei Brüder und ihre Beziehung zueinander. Dazwischen liegen eben nur allerhand Abenteuer. Und die eigentliche Hauptfrage lautet daher nicht, wer besiegt den Drachen, wer besiegt die Hexe, sondern werden die Brüder trotz aller Prüfungen miteinander verbunden bleiben. Ja, und unter dieser komplexen Oberfläche lässt sich trotz allem auch die klassische Märchenstruktur erkennen. Wir haben erstens die Ausgangssituation, ne, Armut, Goldvogel, Aussetzung der Kinder. Zweitens die Bewährungsphase, Ausbildung, Wanderschaft, Drachenkampf, Hexe, Todeserfahrung. Und drittens die Auflösung. Wahrheit wird aufgedeckt, Verzauberung aufgehoben, Brüder versöhnt, Herrschaft gesichert. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt ganz schön ins Schwitzen gekommen. Nix mit simplen Märchen. Wir haben hier wirklich eine total komplexe Geschichte, die ich jetzt wirklich nur angerissen habe. Diese Geschichte zeigt, wie Literatur auch Form und Inhalt zusammenführt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Analysen, die ihr in der Schule immer im Deutschunterricht schreiben musstet. Da ging es ja auch darum, sich anzugucken, wie Form und Inhalt zusammenhängen. Und genau das sehen wir hier an diesem Märchen. Der zentrale inhaltliche Aspekt wurde in die Struktur, in den Aufbau des Märchens aufgenommen. Und das, finde ich, ist das, was Literatur und auch diese ganze Analyse und Interpretation letztlich auch so spannend macht.
Ist den Grimms hier wirklich vorbildlich gelungen, muss man echt sagen.
Absolut, absolut. Ja. Also, wenn ihr da mehr Bock drauf habt, machen wir eine Sonderfolge. Interpretation und Analyse der zwei Brüder.
Voll gut, ich bin dabei.
In der Deutschstunde, die dann 5,5 Stunden dauert.
Wenn die Tage wieder kürzer werden, die Nächte länger, dann können wir ja mal eine Mitternachtsfolge irgendwie bei Kerzenschein und einem Glas Wein oder zwei aufnehmen.
Oh ja. Also solange ich nichts interpretiere, das ist ja fein.
Du,
ich
höre
mir das,
ich höre mir das alles gerne an
und denke mir so, ja, stimmt, hast du recht.
So, jetzt habe ich vorgelegt, jetzt muss Drevermann wieder nachziehen. Drevermann.
Jenny hat ja schon wunderbar das Drevermannsche Denken verinnerlicht. Und eben, weil wir hier keine 5-Stunden-Folge heute machen wollen, muss ich mich auch wirklich auf das Allernötigste beschränken. Denn der gute Herr Drevermann hat das Märchen tiefenpsychologisch in diesem Fall auf gut 200 Seiten gedeutet.
Ach, das ist ja gar nichts.
Also es ist schon eine der umfangreicheren Interpretationen, ich glaube nur von Das Wasser des Lebens als Einzelband, jetzt ja im vorletzten Jahr mittlerweile, meine ich, erschienen, übertroffen.
Aber komm, bei dieser Komplexität musst du auch liefern. Also er hätte bestimmt auch 500 Seiten schreiben können.
Glaube ich auch. Er hat sich ja schon zusammengerissen und gesagt, nee. Er stellt es unter die Überschrift, ein Männermärchen, Fragezeichen. Ja, ein Männermärchen, Ausrufezeichen. Ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Kein Zweifel. Die Geschichte der zwei Brüder ist ein Männermärchen, so sehr wie kaum ein anderes der Grimmschen Sammlung. Seine Motive gehören zu den ältesten und bekanntesten Erzählungen der Welt. Zudem ist es so vielschichtig und vieldeutig, dass, wer versteht, was es zu sagen hat, vom Menschen selbst Entscheidendes versteht. Drei gute Gründe also, auf dieses Märchen näher einzugehen. Aber ein Märchen für Männer? Ist denn das denkbar? Märchen für Kinder? Das ja. Märchen für Frauen, die Kinder erziehen? Wohl auch. Aber für Männer? Das scheint unmöglich. Je nach der Ansicht, die Mann in Anführungszeichen von Männern hat. Männer, sind das nicht jene gestandenen Kerle, jene sentimentalen Eichen, als welche Heinrich Heine den Menschenschlag der Westfalen einmal beschrieb? Eine gewisse Mischung aus Don Quixote, Captain Ahab und dem Schinderhannes? Leute ohne Furcht und Tadel, freiheitliebende Feinde aller feigen Fremdherrschaft, ritterlich gegen die Schwachen, starkmütig gegen die Starken, stets mit geschärftem Instinkt auf der Suche nach mutvoller Bewährung und glutvollem Abenteuer?
Uga, uga.
Uga, uga, genau.
Feuer machen.
Ja, genau.
Feuer machen.
Ja, genau. Genau. Natürlich mit einem großen Augenzwinkern von Herrn Drewermann auch formuliert. Ne? Nicht, dass hier noch falsche Ansichten über ihn entstehen. Er deutet das Märchen in 5 Teilen. Also er macht einen Zwischenpunkt mehr als du, Elena.
Okay.
Und er nennt die Kapitel gemäß der Chronologie der Geschehnisse. Erstens, der Vater als Schicksal oder Widersprüche einer Kindheit. Also diese ganze Vorgeschichte quasi. Dann zweitens, Lehr- und Wanderjahre oder Einheit zwischen Geist und Trieb. Hatten wir ja auch gerade schon angedeutet, dass der eine halt eher der Weiberheld ist und der andere so ein bisschen der Spirituelle. Der hat auch die Lebenszahl 7, genau. Drittens, der Kampf mit dem Drachen oder die Retteridee als Vorform der Liebe. Ne? Also wohlgemerkt als Vorform, finde ich sehr, sehr gut von Drewermann gemacht. Ne? Das ist eben nicht, oh, ich habe dich gerettet, ich liebe dich und du liebst mich, sondern es ist halt, es kann zu einer Liebe vielleicht führen, muss aber nicht zwangsläufig. Ne? Denn wir haben gelernt, mit der Eheschließung ist noch lange nichts gut und hier vor der Eheschließung schon gar nicht. Ne? Viertens, einsam und gemeinsam oder von Selbstfindung und Partnerschaft. Also diese ganze Hochzeits- und Ehegeschichte eben quasi. Und dann fünftens, die Suche nach der Mutter oder Liebe zwischen Nähe und Distanz. Mhm. So, wer ist die Mutter? Dreimal dürft ihr raten. Jenny?
Die Hexe.
Ja, genau. Die versteinernde Hexe. Ja,
natürlich
genau,
wieder eine schlechte
Mutter. Ja, die eben aus dem Hintergrund da noch das Geschick ihrer Söhne beeinflusst. Mhm. Und da müssen noch die ganzen Komplexe abgearbeitet werden. Mhm. Wer wie Jenny sich tiefenpsychologisch mittlerweile ein wenig auskennt, vermutet sehr richtig, dass Drewermann die beiden Brüder als Seelenhälften ein und derselben Person deutet. Wie gesagt, aufgrund der Komplexität des Märchens und der Deutung möchte ich hier wirklich nur den absoluten Kern dieser ganzen Sache einmal kurz vorstellen. Ich kann die Lektüre wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich kurzweilig geschrieben und man muss das Buch zwischendurch auch mal zur Seite legen und über manche Sachen auch mal kurz nachdenken oder auch mal eine Nacht drüber schlafen oder so. Ich versuche jetzt anhand von 2 Zitaten den Kern der ganzen Geschichte hoffentlich klar zu machen. Freilich gibt es im Leben eines Menschen, eines Mannes zumal, wohl keine größere und schwierigere Aufgabe, als die beiden so identischen und doch so verschiedenen Brüder in sich selber zusammenzubringen. Den Weg nach Westen und den Weg nach Osten, die Extraversion und die Introversion, die Unmittelbarkeit des Gefühls und die Reflexivität des Gedankens, die innige Einheit der Liebe und die Fähigkeit zur Distanz. Die Anerkennung des anderen und darin die ruhige Bestätigung des eigenen. Erst in diesem Augenblick, da die zwei Brüder zur Verwirrung des alten Königs imstande sind, von den beiden entgegengesetzten Stadttoren her zu dem Palast der Prinzessin hinüberzufinden und ganz wortwörtlich vom jeweils entgegengesetzten Standpunkt aufeinander zuzugehen, beginnt jene innere Einheit, die das Erkennen der Liebe ermöglicht. Also schon hehre Ziele, eben diese Gegensätzlichkeit, die du ja auch gerade so schön rausgearbeitet hast, sieht dir hier eben so, dass das am Ende, wie es ja auch passiert, dann wieder vereint werden muss, damit ein Leben in der Liebe oder für die Liebe gelingen kann. Ich weiß nicht, in einer der ganz frühen Folgen habe ich ja mal das Zitat von ihm gebracht, das Märchen ist die einzige literarische Gattung, in der die Liebe eine Chance hat. Und das stimmt ja auch oft genug. Ne? Also es ist eigentlich klar, ob man das jetzt unbedingt mit Liebe in Verbindung bringen muss, also vor allen Dingen auch mit Liebe im partnerschaftlichen Sinne oder im heteronormativen Sinne, ne, das sage ich ja auch immer wieder gerne, das kann man natürlich auch anders sehen und das ist bei Drewermanns Deutung sicherlich auch so impliziert, dass das nicht nur Mann-Frau-mäßig oder das kann auch freundschaftsmäßig oder wie auch immer, oder wenn wir so stoisch denken, so Seneca, ich glaube Amicus mihi esse köpi war der Satz, ich habe angefangen, mir selbst ein Freund zu sein, so kann man das auch deuten. Ja, ganz genau richtig. Also das ist jetzt nicht nur romantisch und verklärt und Herzchen fliegen durch die Luft, sondern auch auf vielen Ebenen möglich und nicht nur, dass das die einzig selig machende Art der Lebensführung ist in der Partnerschaft.
Ich glaube, das ist einfach die Frage, wie du dieses Märchen auch lesen möchtest und welches Motiv dir vielleicht auch besonders wichtig ist. Du kannst es natürlich wirklich als so eine Liebesgeschichte mit dem Helden, der rettet und sowas lesen, dann passt es gut. Du kannst aber sagen, nee, für mich ist das eher so eine Reifungs-, ich finde meinen Platz im Leben-Geschichte. Und dann passt natürlich dieses Erkennen, hey, was bin ich, wer bin ich, was ist mein Wert, passt dann ja auch ganz gut.
Ich möchte noch ein kurzes, wunderschönes Abschlusszitat bringen.
Ja, gerne.
Wir haben versucht, ein Märchen der Brüder Grimm, ein Männermärchen, zu dem, wie nur wenige sonst, so miteinander zu lesen, wie man der Schilderung eines Menschen zuhören würde, der uns, so gut er vermag, in Geschichten und Bildern sein Leben anvertraut, indem man seine Schilderung selbst annimmt wie ein sich erfüllendes Märchen. Welch eine Vision des menschlichen Lebens in seinen Höhen und in seinen Tiefen, in seinen Gefährdungen und in seinen Chancen, in seinen Zwängen und in seinen Möglichkeiten begegnet uns, so verstanden, in dieser einen Geschichte von den zwei Brüdern. Die einzige Frage, die bleibt, muss ein jeder sich selber stellen und sich selber beantworten. Bis wohin werden wir selbst einmal, wenn es zu Ende geht, mit unserem Leben gelangt sein? Im Sinne des Märchens selber gäbe es darauf gewiss keine bessere Antwort, als dass wir eines Tages zu sagen vermöchten, wir haben, um die Liebe zu lernen, keine Gefahren gescheut und was immer wir wert waren, wertvoll wie Gold, das waren wir in der Liebe zumindest einem Menschen, der uns befähigte, wahr zu werden und wahrhaft zu sein. Und das muss, wie gesagt, nicht unbedingt ein Partner, eine Partnerin sein. Ich finde, das kann auch ein Freund, das können auch wir selbst sein.
Das ist ein schöner Abschluss und ich würde da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sondern wir machen an diesem ganzen Interpretationsblock mal einen Haken und
kommen zum eigentlichen Thema.
Nach fast einer Stunde. So, es ist nämlich soweit, denn ihr habt es im Intro gehört, vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht habt ihr es auch schon wieder vergessen. Eigentlich geht es nämlich heute um Zahlen im
Märchen.
Aber ich
muss ganz kurz einschieben. Dadurch, dass das Märchen so komplex war und wir wirklich versucht haben, uns auf das Wesentliche zu beschränken, das musste aber auch sein, weil das hat beim ersten Lesen bei mir auch so viele Fragezeichen erstmal hinterlassen, das Märchen. Das musste man auch ein zweites oder drittes Mal lesen und über manche Sachen auch nochmal nachdenken. Auch.
Also ich finde generell, wir machen ja eh immer meistens diesen allgemeinen Interpretationsblock und kommen ja dann meistens erst auf das Thema, um das es schwerpunktmäßig geht, weil man Märchen, glaube ich, sonst generell nicht gerecht wird und weil wir es dann auch einfach zu klein halten. Heute ist es natürlich ein extremes Beispiel, aber ich hoffe, auch bei diesen sonstigen Interpretationen, die wir machen, wird einfach deutlich, wie viele Punkte da sind. Und wenn wir hingehen und sagen, hey, wir gucken uns jetzt heute Neid oder dies oder das an, ist das immer nur ein Aspekt, den wir rausgreifen. Und das ist jetzt mit Zahlen auch so. Wir haben das natürlich exemplarisch ausgewählt, weil, ihr könnt es euch denken, sehr viele Zahlen sind vorkommen, auch schon im Titel. Ich glaube aber, dieser Interpretationsteil und dieses sich bewusst machen, wie komplex dieses Ding ist, wird auch dem Thema Zahlen sehr zugutekommen, denn die Zahlen machen das Märchen eigentlich noch komplexer. Bevor wir uns aber angucken, wie sie das tun und warum das so der Fall ist, welche Bedeutung da drin stecken und was es überhaupt mit Zahlen, Symbolik und so weiter auf sich hat, habe ich gedacht, wir machen erstmal eine Basis und gucken uns einfach erstmal an, welche Zahlen in die zwei Brüder überhaupt auftauchen und dann können wir uns später nämlich anschauen, welche davon wirklich relevant sind.
Die 1, die 6 und die 7 auf jeden Fall, weil das unsere Lebenszahlen sind.
Ja, tatsächlich ist das so. Ja. Mit der 1 fängt es an, wir haben einen Vogel, ein Ei, ein Goldstück, einen Hasen, einen Bär und so weiter. dann sind wir auch schon bei der 2. Wir haben natürlich 2 Brüder, 2 Kinder, 2 Goldstücke, 2 Junge, 2 Löwenjunge, 2 Fuchsjunge und so weiter und so fort.
2 Organe, die rausfallen, Herz und Leber. Ja, ne?
Richtig, sehr gut, ja. Genau. Dann haben wir die 3. 3 Becher, 3 Köpfe, die abgeschlagen werden. Dann nochmal 3 Köpfe, die abgeschlagen werden. Das dritte Mal, bei dem irgendetwas passiert. Wir haben 4 Ochsen, die den Marschall zerfleischen. Ja. Dann haben wir die 6. 6 Flaschen Wein, 6 Pferde. Dann haben wir meine tolle Zahl, die 7. Der 7-köpfige Drache. 7 Rachen, 7 Köpfe, 7 Zungen. Finde ich irgendwie schöner als das, was meiner Lebenszahl so zugeschrieben wird. Wir haben die 12 Ratsherren. Wir haben 24 Stunden, 100 Goldstücke, 200 Stunden und 1000 Goldstücke. Darüber hinaus kommen einige Zahlen auch indirekt als Form oder Bild vor. Mhm. Die 2, das sind die Schneegänse, die in Gestalt der Ziffer 2 fliegen. Und wir haben die Schneegänse, die in Form eines Dreiecks fliegen. Dann haben wir ein halbes Maß Wein. Wir haben über Jahr und Tag nach Verlauf eines Jahres ein Jahr lang. Und wir haben die Tore, die eine Stunde weit auseinander liegen, sowie das Schloss, das auf 3 Stunden Wegs zu sehen ist. Natürlich sind diese Zahlen nicht alle gleich wichtig. Ich denke, 2 der wichtigsten Zahlen, auf die wir später dann auch noch mal ein bisschen interpretatorischer eingehen werden, sind auf jeden Fall die 2. Die kommt einfach super häufig vor. 2 Brüder, Zwillingsbrüder, 2 Goldstücke, jeweils 2 Tierjunge, 2 Richtungen, in die die gehen, Osten und Westen, 2 Könige, Alter und Junge, die 2 Organe und so weiter. Und auch die 7 spielt natürlich eine zentrale Rolle. 7-köpfiger Drache, 7 Rachen, 7 Zungen, 7 Drachenhäupter. So, Jenny, jetzt bist du dran.
Yes, jetzt bin ich dran. Und ihr kennt das ja von mir. Mit mir macht man immer ein Schrittchen vom Märchen wieder weg.
Damit wir gleich wieder einen noch intensiveren Schritt zum Märchen zurück machen können.
Genau, weil ihr dann ganz viele wichtige Infos und Fakten mitgenommen habt.
Ja, und ich glaube auch erst dann macht die Interpretation der Zahlen, die in die 2 Brüder vorkommen, auch wirklich Sinn.
Genau, weil ich werde euch einmal kurz erzählen, allgemein über Zahlen und Zahlensymbolik. Zahlensysteme gibt es, kann man sich eigentlich denken, schon wirklich lange. Bereits seit der Jungsteinzeit. Heute ist alles wirklich alt, ne?
Ja.
Stellen wir fest. Und sie stehen in engem Zusammenhang mit kulturspezifischen Zählweisen. So wurde das von den Sumerern und Babyloniern verwendete Zahlensystem mit astronomischen Erscheinungen wie beispielsweise der Mondphase in Verbindung gebracht. In der Kulturgeschichte wurden Zahlen vielfach mit dem Wunderbaren und dem Luminosen gleichgestellt.
Habe ich einen guten Einstieg gewählt heute.
Bravo!
Ja, in religiösen Texten erhalten sie häufig symbolische Bedeutungen. Also bedeutungsvoll gelten Zahlen zum Beispiel in der Bibel, wobei sich die Zahlensymbolik in erster Linie aus den Zahlenwerten, die den Buchstaben des hebräischen Alphabets entsprechend, beziehen. Die mathematische Wissenschaft der Numerologie versah die Zahlen mit komplizierten symbolischen Bedeutungen und basiert zum Großteil auf der Lehre der altgriechischen Pythagora. Sie umfasst sowohl die Geometrie, also Proportionen, sowie ganze Zahlen. Der numerische Wert von Zahlen spielt sowohl in der jüdischen Kabbala als auch in der frühchristlichen Gnosis eine besondere Rolle.
Und die Kabbala ist wirklich ziemlich komplex, weil da, wie gesagt, jeder Buchstabe auch einen Zahlenwert hat. Und da kannst du eben halt auch da an biblischen oder sonstigen Texten Zahlenspiele machen und dann da irgendwelche verborgenen Hintergründe rausholen. Hier so der Bibelcode und was ist da alles für interessantes Zeug gibt.
Genau, also wie Christian schon gesagt hat, ergeben Worte und Sätze eine Gesamtzahl, die über Gleichwertiges Aufschluss geben soll.
Oder bei Bach zum Beispiel gibt es dann auch so Forscher, die dann irgendwie die Takte zählen und dann irgendwie dann die Zahlen dann wieder irgendwelchen Buchstaben zuordnen und dann ist da irgendwie eine theologische Absicht drin versteckt, angeblich.
Naja, es gibt auch Leute, die Tag und Monat und Geburtsjahr zusammensrechnen.
Wer wird denn sowas Bescheuertes
machen? Noch eine Quersumme machen und dann irgendwas von Lebenszahlphase.
Wer ist denn so bescheuert?
Irgendwas Horoskopisches für die Zahlen ausdenken. Ja, genau. In den ersten überlieferten Volkserzählungen, die auch in der Bibel Erwähnung finden, gibt es vereinzelte Hinweise, dass das Zählen von Menschen oder wertvollen Besitztümern absolut tabu war. Im Alten Testament zum Beispiel bestraft Gott König David dafür, dass er das Volk zählen lässt. In der jüdischen Glaubensvorstellung zieht das Zählen von Menschen den bösen Blick herbei. Also nicht zählen.
Nein, nein. Hätte ich unter meine Mathe-Klausuren schreiben sollen. Aus religiösen Gründen ist mir leider verboten zu zählen.
Das fordert den bösen Blick genau. herauf.
Das möchte ich nicht riskieren. Ich bin mit einer glatten 4 zufrieden, danke.
Wenn dies doch erforderlich ist, wird empfohlen, die Zahlen mit einem, siehst du, du hättest mit einem Beiwort versehen sollen und dann wäre das wieder möglich gewesen.
Ah, okay. So wie Bibi Blocksberg in den frühen Folgen immer dann mit T-Shirts und Lastwagen und was weiß ich mit ihrem Vater Mathe lernt, ne?
Genau.
Was dann plötzlich Sinn ergibt. Oder wie viele Pferdeäpfel von wem geäpfelt werden und so, ne?
Genau, weil dadurch sind sie dann unkenntlich gemacht und das ist dann wiederum in Ordnung. Märchen, Volkslieder und Rätsel zeigen eine Vorliebe für Zahlen. Oft stehen diese auch in Zusammenhang mit Zeiteinheiten. Zum Teil haben diese formelhaften oder symbolischen Charakter. Zählen kann auch Teil eines Rituals zur Beschwörung übernatürlicher Mächte sein. Seit dem 5. Jahrhundert ist das Rückwärtszählen, ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie was Böses, aber nein, in Heilritualen und magischen Gesängen belegt.
Ja, und solche sagen, warum?
Warum?
Die Zahl wird kleiner, dann wird die Krankheit auch weniger.
Ach so.
Ne? So wie dieses Abracadabra, das soll man ja auch mit in jeder Zeile schreiben mit einem Buchstaben weniger. Und so wie dann die Buchstaben weniger werden, verschwinden dann auch Krankheiten oder Feinde oder was auch immer. Mhm. So hat dieses analoge magische Denken.
Interessant. Bis in die neuere Zeit wurden zur Vorhersage der Zukunft alltägliche Dinge gezählt. Zum Beispiel Anzahl der Vögel am Hochzeitstag zeigt die Kinderzahl.
Ach du Scheiße, was ist, wenn so ein Schwarm durch die Grenze vorbeifliegt?
Jackpot, Pech.
Was sagen denn die drei leeren Eispackungen auf dem Tisch hier aus, Jenny?
Wir sind verfressen, sagen
Zwei die. Wasserflaschen, ein Glas. Mach mal was draus.
Oh, ich spüre, dass es wirklich warm heute ist. Bei Osiris und Aris. Ja, im Märchen wird die Gelegenheit konkret angegeben, wie viele Geschwister oder Gefährten ein Abenteuer zum Beispiel erleben. Zahlen konkretisieren, abgesehen von der Anzahl der Akteure, eine Zeitdauer, Geldbeträge, Besitztümer oder das Alter von Kindern. Das Zählen einer endlos scheinenden oder unendlichen Menge von Gegenständen ist eine unlösbare Aufgabe, zum Beispiel das Zählen von Sandkörnern oder Sterne am Himmel zählen, die dann auch manchmal Protagonisten in Märchen gestellt werden.
Weißt du, wie viel Sterne stehen an dem weiten Himmelszelt?
So, und ich sehe gerade, ich bin immer noch dran, also kommen wir direkt zu meiner Frage. Und die ist auch wirklich wichtig für das weitere Vorgehen hier. Welche Zahlen haben eine Bedeutung?
Jenny hat eine Frage.
Alle.
Ja, im Prinzip schon alle. Ich habe auch so gedacht, ich nehme dann so ein paar. Aber nee, irgendwie waren es dann noch ein paar mehr. Und wir können ja mal gucken, ob das dann gleich mit den Zahlen in unserem Märchenstundenmärchen auch passt.
Es gibt ja dummerweise unendlich viele, ne?
Also ich möchte jetzt bitte erfahren, welche Bedeutung die Zahl 365.798 hat.
Moment.
Da muss ich jetzt die Quersumme ausrechnen.
Moment. Wir fangen erst mal ganz unten an. Zum Einsteigen, nämlich mit der 1. Die 1 steht einerseits für den Protagonisten, dessen besondere Fähigkeiten hervorgehoben werden. Andererseits verdeutlicht sie die Macht der Einheit in der Vielfalt.
Eben meine Lebenszahl. So.
Okay. Stimmt. Die 2 verdeutlicht zum einen Kontrast und Polarität, zum anderen Symmetrie. Na, ist ja auch eine gerade Zahl. Mhm. Unser Märchenstundenmärchen, zum Beispiel die zwei Brüder, wo gut auf schlecht trifft, aber es sind auch Zwillinge, was zum anderen dann die Gleichheit zeigt. Die 3 ist die erste unspezifische Gruppenbezeichnung. Na, dann spricht man nicht mehr vom Paar, sondern von der Gruppe. Und das haben wir ja sehr oft im Märchen. 3 Brüder, wobei der Jüngste der Held ist, oder 3 Tierhelfer oder 3 Requisiten. Die Dreigliedrigkeit begegnet oft in Erzählungen oder auch die dreifache Wiederholung einer Handlung. Die 4 ist wie die 2 Ausdruck für Symmetrie, aber auch für Vollständigkeit. Vier Elemente, vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten. Die 5 habe ich jetzt tatsächlich nicht, aber die 6, sie drückt auch Symmetrie aus. Ich habe auch so ein bisschen gedacht, weil das alles gerade Zahlen sind. Mhm. Für mich sind in meinem Zahlengefühl auch gerade Zahlen irgendwie symmetrisch.
Also meine Lieblingszahl ist die 8 zum Beispiel, weil das ja die einzig symmetrische Zahl ist.
Die habe ich zum Beispiel gar nicht.
Weil die, du kannst die so und so durchführen, genau. Quasi. Ja, also die ist, und alles andere ist irgendwie nicht ganz. Ne?
Okay. Ja. Okay, verstehe. Die 6 ist auch ein Vielfaches von 2 und 3 und deswegen drückt sie eben auch Symmetrie aus. Die 7
ist eine doofe Zahl.
Das ist die Zahl vollkommen, Alter,
los. Aber es wollen immer voll viele die 7 als Trikotnummer haben, weil es ist CR7.
You know? Ah.
You know?
Nichts mit Vollkommenheit, Christian. Das ist so profan.
Sorry.
Die 7 repräsentiert die Wochentage. Mhm. Sie steht für die vollkommene Einheit.
Oh.
Siehste?
Ich mag die 7 nicht.
Ist okay,
es wird nicht meine Lieblingszahl.
Da musst du dein Geburtsdatum ändern, so.
Ja, die 9 ist ein Vielfaches von 3 und
3 mal 3 sogar, ne? Genau. Also die absolute Vollkommenheit.
Genau. Ja. Und teilweise mit dieser oder mit der 12 austauschbar. Mhm. Allgemein repräsentiert die 9 eine große Anzahl. Die Belagerung Trojas betrug 9 Tage und die Heimreise des Odysseus 9 Jahre. Die 10 bildet die Grundlage des Dezimalsystems und stellt in Form der 10 Gebote die Grundlage des christlichen Wertesystems dar. Die 11 hat wie die 13 eine eher negative Bedeutung und findet sich nur selten in populären Überlieferungen.
Die närrische Zahl, ne? 11.11. und so Karnevalsbeginn.
Genau. Die 12 repräsentiert die Stunden des Tages und der Nacht sowie die Anzahl der Monate des Jahres.
Und deswegen muss ich die ganze Zeit schon an welches Märchen denken?
An die 12 Knechte.
Auch?
Boah, das kam jetzt gut.
An das Unglaublichste.
Ja.
Da hatten wir auch schon ein bisschen Zahlensymbolik gemacht.
Stimmt,
da
haben wir das so ein bisschen gemacht.
Ja.
Ja.
Stimmt. Ja, sie ist wie die 3 und 7 eine herausragende Symbolzahl. Auch nimmt die 12 Bezug auf die 12 heiligen Nächte der Weihnachtszeit.
Und 12 Apostel und sowas alles, ne?
Genau. Größere Zahlen bilden ebenfalls Vielfache symbolischer Zahlen und stehen ebenfalls für eine große Anzahl bzw. Menge. Die 40 ist die Zahl der Vollendung. 40 Tage und Nächte währender Regen bedeutet Sinnflut, die wiederum 40 Tage anhält. Moses bleibt 40 Tage auf dem Berg, auf dem er die Gesetzestafeln von Gott empfängt. 40 Tage liegen zwischen Weihnachten und Maria Lichtmess sowie zwischen Ostern und Pfingsten.
Und 40 Jahre sind sie durch die Wüste gegangen, wieder nach Israel zurück.
Genau. 300 wird in Volkserzählungen oft im Zusammenhang mit Geld, Besitztümern, Jahren oder Entfernungen verwendet.
Das ist
oder
Sparta.
Oder Krieger mit nacktem Oberkörper. Ja, es ist warm. Was soll ich sagen?
Es wird immer heißer.
It's getting hot in here.
360 Tage hat ein, in Anführungszeichen, rundes Jahr. 365 entspricht der Anzahl der Tage eines Jahres. Und 666 ist die Zahl des Tieres oder des Antichristen.
Nach der Apokalypse des Johannes. Mhm.
Genau. Ja, deine Zahl war ja irgendwie eine mit einer 9 hinten. Ne? Das heißt, es ist keine gerade Zahl. Das heißt, es kann keine Symmetrie sein. Aber ich würde sagen, sie steht einfach für eine große Anzahl beziehungsweise große Menge.
Ja, okay. Okay, ja. Danke, Jenny.
Ja,
du hast auf jeden Fall für die anderen Zahlen eine sehr gute Vorarbeit geleistet. Wenn wir uns nämlich jetzt mal die Zahlen in die drei Brüder genauer interpretatorisch anschauen. Vorab vielleicht, was ja auch ganz interessant ist, indirekt haben wir auch, ist mir gerade so gekommen, so eine aufsteigende Reihenfolge. Das erste Tier ist der Häschen, dann kommt der Fuchs, dann kommt der Wolf, dann kommt der Bär. Und diese Tiere werden ja alle immer stärker, immer mächtiger, bis wir dann den Löwen an oberster Stelle haben. Also er hat die, wenn wir es durchzählen, wenn wir jetzt den bösen Blick raufbeschwören und die Tiere einmal durchzählen würden, dann hätte er die größte Ziffer und ist gleichzeitig ja dann auch der mächtigste der Tiere.
Ich mache das unkenntlich.
Ja, ihr könnt es euch natürlich denken, wie immer, wenn wir über Literatur sprechen, ist natürlich nichts zufällig und das gilt auch für die Zahlen. Wie oft in Märchen bilden sie eine verborgene Struktur, die Entwicklung, Prüfung, Schicksal und geistige Reifung sichtbar macht. Und das Märchen von den zwei Brüdern konzentriert sich eigentlich schwerpunktmäßig auf drei verschiedene, ja, nennen wir es mal Zahlensysteme. Die Polarität der zwei Zwillinge, Brüder, Gegensätze, die Initiationszahl 3, 3 Versuche, 3 Prüfungen und die Vollendungszahlen 7 und 12, Drachenkampf, Gericht, Ordnung. Beginnen wir mal mit der Grundzahl des Märchens, die 2. Schon der Titel macht ja deutlich, dass die 2 die Leitzahl der ganzen Nummer ist. 2 Brüder, reich und arm, Zwillingsbrüder, 2 Richtungen, 2 Leben, 2 Tode, 2 Wiederauferstehungen, 2 Könige, 2 Welten, Alltagswelt und Zauberwelt. Die 2 symbolisiert generell ja in Mythen und Geschichten fast immer diese Dualität, diese Spiegelung. Es ist eine Ergänzung und es ist ein Konflikt zwischen Gegensätzen. Und hier erscheinen sogar 2 Ebenen von der Zahl 2. Reicher Bruder, armer Bruder, moralischer Gegensatz, Zwillingsbruder, seelische Einheit, ne, wo es dann auf die 1 als die Hauptfigur zurückgeht. Da haben wir dann nämlich auch wieder das Thema, dass die Zwillinge praktisch 2 Hälften derselben Persönlichkeit sein könnten. Der eine zieht nach Osten, der andere nach Westen in 2 sehr entgegengesetzte Richtungen.
Go west, life is peaceful there.
Das sind Drachen.
Ja, Mist.
Und das ist natürlich auch Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Also Werden und ja, Untergang, Ende, vielleicht aber auch sowas wie Reifung, Erfahrungen. Erst am Ende vereinigen sich beide Lebenswege wieder.
Das würde ganz gut auch zur altägyptischen Thematik wieder passen, wo dann die Sonnenbarke ja auch wieder dann hinabsteigt, ja, und wiedergeboren, ja, wird und so. Und da hatten wir ja schon mal, ich weiß gar nicht in welcher Folge schon mal.
In der Sonnenfolge bestimmt.
Ja, ergibt Sinn, Elena, danke.
Bleiben wir noch ein bisschen bei der 2. Die spielt ja auch bei den Tieren eine große Rolle, denn jedes Tier schenkt 2 Hasen, 2 Füchse, 2 Wölfe, 2 Bären, 2 Löwen. Eigentlich doppelt sich diese Situation vom Anfang. Der arme Besenbinder bekommt 2 Söhne. Jedes Tier schenkt 2 Junge. Also wir haben diese Zwillingsthematik da wieder gedoppelt. Dadurch entsteht wiederum die Grundzahl des Märchens. Jedes Tier hat also auch hier ein Gegenstück, gleichzeitig aber vielleicht auch ein Stück, mit dem es eine Einheit bilden kann, wie die Brüder eine Einheit bilden. Die Natur selbst bestätigt also die Zwillingsstruktur. Kommen wir zu 3. Die ist ja in fast allen Grimmschen Märchen gegenwärtig und durchzieht die Märchen auch. Ich habe ja anfangs beim Aufbau auch gesagt, dass wir im Märchen ja immer diese Dreierstruktur haben, ne? Und die ist deutlich zum Beispiel.
Ist ja auch in vielen Titeln hier die 3 Federn und so zum, genau, Beispiel, ne?
Auch direkt am Anfang. Der arme Vater begegnet dem Goldvogel 3-mal. Goldene Feder, goldenes Ei, der ganze Vogel. Na, auch das ist natürlich so ein ganz klassisches Schema. Ahnung, Möglichkeit, Ganzheit. Erst beim 3. Mal erscheint die volle Wirklichkeit. Kennen wir wirklich aus ganz, ganz vielen Märchen. Wir haben auch diesen 3-maligen Wegversuch mit der Hummel. Also wir haben wieder ein Tier im Märchen entdeckt, was wir bisher noch nicht hatten. Es ist noch nicht der Pinguin.
Nein.
Es ist eine Hummel.
Aber es gibt auch ein anderes berühmtes Märchen, wo eine Hummel vorkommt, nämlich aus Russland, das Märchen vom Zaren Saltan. Wurde ja von Rimsky-Korsakow als Oper komponiert. Und dieser Hummelflug ist ja eines der berühmtesten Violinstücke. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ich euch das vielleicht mal vorspiele.
Ja.
Mit Sicherheit.
Also haben wir noch ein neues Thema, Hummel im Märchen.
Ja, sehr schön.
Süß.
Weil da sticht die Hummel dann auch, ich weiß aber nicht mehr wen, in die Nase auf jeden Fall. Kein Tier, aber irgendein Mensch.
Ja, das macht sie ja jetzt hier bei den zwei Brüdern auch, ne? Und das ist ja erst das 3. Mal, wo es dann auch wirkungsvoll ist. Und das ist ja ganz oft so, dass im Märchen das Schicksal, wenn wir es so nennen wollen, 3 Chancen gibt. Die ersten beiden Male sind meistens die Vorbereitung und beim 3. Mal geht es dann richtig zur Sache. Wir haben auch die 3 silbernen Knöpfe. Die Hexe ist ja gegen gewöhnliche Kugeln geschützt. Genau. Aber gegen Silber eben nicht. Dadurch wird sie besiegt. Dann haben wir die 3 gefüllten Becher. Vor dem Drachenkampf stehen 3 Becher auf diesem Altar. Und das ist natürlich hochsymbolisch, ne? Der Held muss trinken, Kraft empfangen, das Schwert gewinnen. Also wir haben hier so eine Heldenweihe so ein bisschen.
Und warum 3? Natürlich Dreifaltigkeit, weil nur Vater, Sohn, Heiliger Geist eben wieder eine Einheit bilden. Genau. Und dann bist du halt göttlich generalversichert und dann kann dir nichts mehr passieren.
Genau. Dann haben wir das Dreieck der Gänse. Das ist ja diese Szene, wo die diese Probeschüsse abgeben, um zu zeigen, dass sie gute Jäger geworden sind. sind. Und diese Gänseformation fliegt dann eben in Gestalt eines Dreiecks. Und das Dreieck ist ja auch eines der ältesten Symbole, die es überhaupt gibt. Es steht für Ordnung, Harmonie, Vollendung einer Entwicklung. Und das ist natürlich total toll, weil es zeigt uns, hey, eure Ausbildung ist abgeschlossen. Davor haben wir ja die zwei, die Gänse fliegen. Die zeigt, hey, ihr beide, um euch geht's. Ihr seid die zwei Brüder und ihr habt jetzt Dreieck die Ausbildung abgeschlossen und könnt eure Kindheit verlassen und in die Welt hinausgehen. Dann haben wir noch diese vier Ochsen, die kommen recht kurz vor, es sind aber die, die das Todesurteil des Marschalls bedeuten, weil sie ihn zerreißen.
Aber das ist, glaube ich, also diese Hinrichtungsmethode gab es ja wirklich aus historisch, auch, ne? Genau, und weil der Mensch halt vier Extremitäten, ja, also vom Kopf abgesehen hat, wo dann gerissen wird, sind halt vier Ochsen. Da genau. Weiß ich gar nicht, ob man da so viel hineininterpretieren
glaube
muss.
Glaube ich auch nicht. Man könnte vielleicht, wenn, Jenny hat es ja schon gesagt, glaube ich, vorhin, vier Himmelsrichtungen, ja, ne? Es ist
vier Jahreszeiten.
Vier Jahreszeiten, sowas, aber würde ich jetzt auch nicht überbewerten, welche Zahl wirklich wichtig ist, auch wenn ich sie nicht so gerne mag, ist die 7. Der Drache besitzt 7 Köpfe. Du hast es gesagt, Jenny, ist eine Zahl der Vollständigkeit, kosmische Ordnung, Schicksal. Und wir kennen es aus zahlreichen anderen Märchen. 7 Zwerge, 7 Raben, 7 Meilenstiefel.
Unterstreicht hier nochmal wirklich die krasse Intensität der Gefahr.
Total. Und es wird ja dadurch auch gesteigert, dass ein einfacher Sieg über ihn eben nicht gilt. Er muss ihm ja mehrmals die Köpfe abschlagen. Jetzt schlägt 3-mal. Das ist interessant, der Drache führt dann eben auch verschiedene Zahlen zusammen. 3-mal wird der Kopf abgeschlagen, dann die anderen 3 Köpfe und dann am Ende wird nochmal abgeschlagen. Also 3+3, aber eben 3 wieder als Steigerung. Und beim 3. Mal ist es dann nur noch der eine. Und der eine ist eben der Bruder, der als Individuum jetzt seine Heldenreise vollendet hat, indem er den Drachen besiegt hat. Und damit nicht genug, er schneidet auch noch aus jedem Kopf des Drachen die Zungen heraus. Ne? Zunge kann ja Sprache, Zeugnis, Wahrheit, Lüge, was auch immer wir da reininterpretieren wollen, bedeuten.
Also ich bereite ja gerne Rinderzunge zu, aber Drachenzunge habe ich noch nicht probiert. Wenn ich welche bekomme, ich lade euch gerne zum Essen ein.
Ich fand das auch sehr witzig, weil er kriegt ja dieses Taschentuch. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, weil er dann ja sagt, ach ja, da kann ich die Zungen ja einwickeln. Und ich mir denke, du hast gegen einen riesigen Drachen gekämpft. Ich weiß nicht, wie groß sind denn die Zungen des Drachen, dass man die alle in ein witziges Taschentuch einwickeln
Vielleicht
kann.
Hat die Prinzessin eine sehr große Nase und braucht ein sehr großes Taschentuch.
Ja, du brauchst ja ein richtig großes Taschentuch.
Ja. Ich meine, hier sitzt ja auch jemand mit einem stattlichen Gesichtserker am Tisch.
Aber du putzt dir doch nicht mit so einem riesen Taschentuch die Nase.
Ja, nicht in der Öffentlichkeit, Jenny.
Dann haben wir die 10 Tiere. Nach dem Löwen besitzen die Brüder ja 2 Hasen, 2 Füchse, 2 Wölfe, 2 Bären, 2 Löwen. Und die 10 gilt seit der Antike als Zahl der Vollständigkeit und markiert auch hier, hey, eure Entwicklung ist zu Ende, es kommt etwas Neues, denn auch genau nachdem diese Tiere da sind, erfolgt ja auch die Trennung der Brüder. Dann haben wir noch die 12 Ratsherren, die am Ende ja ihr Urteil sprechen. Und das ist eine ganz klassische Zahl für Ordnung. 12 Monate, 12 Tierkreiszeichen, 12 Stunden des Tages, die 12 Apostel.
Sind es nicht auch in den USA immer noch die 12 Geschworenen?
Ich meine,
oder?
Auch. Also das kann man ja wirklich dann eins zu eins sogar übertragen. Das heißt, während die 7 den Drachen, das Chaos vielleicht bezeichnen, stellt die 12 die wieder hergestellte Weltordnung dar. Also das Chaos wird durch diese Ordnung ersetzt. Ja, dann haben wir noch diese Sachen mit 200 Stunden Entfernung, 1000 Goldstücke. Das sind natürlich zum Teil auch einfach Zahlen, die gewählt werden, um große Mengen, große Entfernungen auszudrücken. Die eigentliche Bewegung des Märchens lautet aber 2, 3, 7, 12. Ich glaube, das sind, wenn ihr der Miller zustimmen würdet, ihr nickt so beide, sind die zentralen Zahlen des Märchens, die wahrscheinlich auch die größte Bedeutung haben.
Ja, und 2+3 ist 5, 5+7 ist 12. So fügt sich alles wieder zusammen. Ich bin ganz numerologisch jetzt schon drin.
Ja, ich merke schon. Du hast da was entdeckt, ne? Das heißt, wir können sagen, die 2 Brüder ist zahlensymbolisch ein sehr ausgefeiltes Märchen. Vielleicht sogar das ausgefeilteste, was wir bei den Grimms finden können.
Also, ich habe ja schon von Anfang an gedacht, boah, die 2 Brüder müssen wir irgendwann mal machen. Aber dass wir es tatsächlich zum Thema Zahlen machen, hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, es ist wirklich das Grimm-Märchen mit den allermeisten Zahlen in so vielen Kontexten.
Ja, und es passt total gut, weil wenn wir uns die Struktur einfach nochmal angucken, 2, 3, 7, 12, 2, das ganze Märchen lebt von Spiegelungen. Habe ich ja auf mehrfacher Ebene, selbst auf der formalen Ebene, aufgezeigt. Die 3 treibt die Handlung voran und markiert jede entscheidende Verwandlung. Die 7 erscheint mit dem Drachen als Inbegriff des Chaos und eigentlich auch des Höhepunktes. Und die 12 bildet dann diesen Gegenpol. Und alle Zahlen, die so dazwischen auftauchen, stützen das eigentlich auch. Aus symbolischer Sicht erzählt das Märchen daher also nicht nur von diesen zwei Brüdern, sondern, und da kann man Drewermann, glaube ich, ganz gut stützen, in dem Fall vom Weg des Menschen selbst. Er muss seine gespaltene Natur erkennen, die zwei, ne, er ist ein Zweigeteilter. Er muss Prüfungen bestehen, die drei. Er muss sein inneres Monster besiegen, die sieben, den Drachen. Und zu einer geordneten Ganzheit der 12 gelangen. Und genau diese Zahlenfolge bildet eigentlich das verborgene Gerüst der gesamten Erzählung, an der wir uns erzähltechnisch, inhaltlich und auch formell entlanghangeln können. Und das, muss ich sagen, ist für mich schon nochmal was Neues und auch eine krasse Erkenntnis. Jetzt sind die zwei Brüder ja nicht die einzigen Märchen, in denen es um Zahlen geht. 2, 3, 7, 12, wenn wir uns darauf mal beschränken, kennen wir diese Zahlen auch aus anderen Märchen. Ein paar wurden ja schon genannt.
Mit welcher fangen wir an? 7 Zwerge.
Mhm. Und 7 Raben.
Ja.
Der Wolf und die 7 Geißlein.
Stimmt.
Bei der 2? Außer die 2 Brüder?
Ja, hier, wenn Gänsemarkt und die Zofe sind ja auch 2.
Ja.
Schneeweißchen und Rosenrot, 2 Schwestern.
Oh ja, das ist gut.
Ja.
Ich überlege gerade, gibt es ein Märchen, wo das im Titel ist?
Nee, mit 2 wüsste ich auch nicht. Es sind 2 Tauben bei Aschenputtel, die auf dem Baum sitzen und da Gold und Silber runterwerfen.
2 Königskinder.
Ah, die 2 Königskinder, genau, richtig. Ja, genau, stimmt, ja.
Mhm. Mhm. Okay, dann machen wir mal mit der 3 weiter.
Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren.
Die 3 kleinen Schweinchen.
Stimmt, ja.
Die 3 Federn.
Die 3 Federn, genau, mhm. Jungfer Grün und Klein Hutzelmann, ja genau, das ist die 3 Federn. Ja, also diese ganzen Dummlingsmärchen sind ja immer 3 Brüder, wo der Dummling der Jüngste dann der Held eben ist. Ne?
Ja.
3 Blutstropfen auf dem Tuch bei der Gänsemarkt auch.
Und bei der 12?
3 Haselnüsse für
Aschenputtel. Oh, natürlich!
Aber ich meine, das ist ja nur der Titel des Films, ne?
Naja, trotzdem.
Oder auch die Sonne, Mond und Sterne oder Sonne, Mond und Winde als 3
Dreiheit.
Helfer oder Gegner, je nachdem, in welchem Märchen wir da sind.
Okay, dann die 12. Die zertanzten Schuhe.
Ja, 12 Prinzessinnen, richtig.
Dornröschen.
Stimmt, die 12 Feen.
Und die 13. die Unheilbringende,
genau.
Ja.
Bei den wilden Schwänen von Andersen sind es mal nicht 12 Schwäne, die 12 Brüder, genau, von der Elisa, die in Schwäne verwandelt wurden.
Ja, das ist ja schon einiges.
Ja.
Ne? Also ich glaube,
beim Unglaublichsten eben da die 12 Stunden, genau.
Ja.
Weil das Märchen von den 12 Monaten, das russische, ja, genau. Ja.
Das waren doch 12 Knechte, ne?
Ja, genau, die 12 faulen Knechte, richtig, Knechte, genau.
Ja, das ist ja schon eine ganze Menge und das sind ja jetzt auch nur größtenteils Titel, an denen wir uns abgearbeitet haben. In den Märchen kommt das ja auch immer und immer wieder vor. Und das Wichtigste ist, glaube ich, das können wir, glaube ich, als Erkenntnis auch schon mal festhalten, dass Zahlen im Märchen eben keine Mengenangaben sind, sondern eigentlich mehr sowas wie Strukturzeichen oder so. Ich habe mir gedacht, so ein bisschen funktionieren die vielleicht wie so Akkorde in der Musik, ne? Die erzeugen beim Hörer oder der Hörerin Erwartungen und vermitteln unbewusst, an welcher Stelle der Entwicklung sich die Handlung befindet. Wir könnten dann so eine Zahlenfolge wie 2, 3, 7, 12 auch als so eine Art vielleicht Grammatik des Märchens lesen.
Mir fällt gerade noch eine dreigeteilte Sache ein bei der magischen Flucht. Nach dem dritten Zusammentreffen ist immer Schluss.
Genau.
Wenn dann eine vierte käme, dann würden wir alle sagen, ist aber ungewöhnlich, warum?
Ja. Stimmt, ja.
Ja, das ist ja das, was wir halt erwarten, ne? Wir erwarten, dass das immer 3 Prüfungen sind oder 3 Wiederholungen sind.
Nur bei den Bremer Stadtmusikanten, da waren es 4, ne? Aber dafür 3 Begegnungen.
Ja, das stimmt. Also wir sehen, Zahlen wecken etwas in uns, die machen etwas mit uns. Natürlich auch, weil Zahlen nicht nur im Märchen vorkommen, sondern weil sie natürlich uns auch im Alltag begegnen und weil sie durch eine gewisse Zahlensymbolik und Bedeutung auch aufgeladen sind. Was ich bei dem Thema sehr interessant finde und was für mich irgendwie auch so das ist, was ich vielleicht so mit am meisten aus dieser Folge mit rausnehme, ist, dass wir in Romanen Entwicklungen von Figuren oft psychologisch erklärt bekommen. Ne? Figuren bekommen Tiefe, indem ich lang und breit, wenn ich möchte und das Lektorat es zulässt, über das Innenleben meiner Figur reden kann.
Über die verkorkste Kindheit zum Beispiel.
Genau, oder Gedanken und Gefühle, innere Monologe.
Die schlimme Schulzeit.
Ja, und ich habe aber auch ja zum Beispiel Stichwort innerer Monolog, ich habe ja auch formelle Stilmittel, die ich einsetzen kann, um meinen Figuren Tiefe zu verleihen. Märchen machen das alles ja nicht. Die verzichten darauf und werden dafür auch gerne mal kritisiert. Deswegen gelten sie im Vergleich als simpel und einfach. Aber Leute, ich muss jetzt einfach mal sagen, hier ist doch eigentlich genau diese psychologische Entwicklung, von der wir immer behaupten, es gibt sie im Märchen nicht. Es sind eigentlich die Zahlen, die den Zustand der Handlung anzeigen.
Total.
Machen wir uns das nochmal bewusst. Bei der 2. Es entsteht Spannung und es ist oft die Ausgangssituation. Zwei Geschwister, zwei Stiefgeschwister, Gegensatzpaare wie faul, fleißig, arm, reich.
Der Grundkonflikt.
Die 2 steckt in fast jedem Märchen drin, allein schon, weil es ja auf Dualität aufgebaut ist. Ja. Es geht immer darum, einen Gegensatz zu kontrastieren und zu einem Konflikt zu führen.
Frei nach dem Motto, wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Also die Dualität muss vorhanden sein, auf irgendeiner Ebene und meistens auf ganz, ganz vielen Ebenen gleichzeitig.
So, dann haben wir die 3. Bedeutet für uns immer, eigentlich die Handlung setzt sich in Bewegung, wenn man mal drüber nachdenkt. 3 Prüfungen, 3 Wünsche, 3 Geschwister, 3 Nächte.
3 Haselnüsse.
Und das ist ja auch oft verbunden mit einem Klimax. Ne? Also mit jedem Mal wird es schwieriger, wird es doller, wird es mehr, was auch immer. Und deswegen ist die 3 vielleicht auch die wichtigste Märchenzahl. Und auch deswegen, das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, es ist halt auch das kleinste vollständige Entwicklungsschema. Ne? Mit 2 Punkten entsteht nur eine Linie, kommt der 3. Punkt dazu, kann ich eine Figur bilden.
Und die 1. Zahl, die auch eine Gruppe bildet.
Genau. Märchen folgen ja diesem Muster meistens. Versuch 1 scheitert, Versuch 2 scheitert irgendwie anders, 3. Versuch gelingt. 1. Wunsch bringt das und das, 2. Wunsch bringt noch was Größeres, 3. Wunsch ist entweder der beste oder führt alles wieder an den Ausgang zurück.
Genau. Mida bringt erstmal nichts, vergifteter Kamm bringt erstmal nichts, dann der vergiftete Apfel, scheinbar zumindest.
Richtig. Ja. Das heißt, die 3 macht aus einem Zustand einen Prozess. Dann haben wir die 7. Das ist häufig die zentrale Bewährungsprobe, wenn es eben nicht die 3 dann vorab schon übernommen hat. Erscheint häufig dort, wo Märchen seine größte symbolische Tiefe erreicht. 7 Raben, 7 Geister, 7 Zwerge, 7 Jahre, 7 Berge, 7 Köpfe des Drachen. Und auch historisch oder auch gesellschaftlich ist die 7 wichtig. 7 Wochentage, 7 Tugenden, 7 Todsünden, 7 Plagen.
Wenn der Wolf das 7. Geißlein gefressen hätte, hätte die Geiß nie erfahren, genau, wo die anderen sind. Und es hätte nie irgendwie eine Erlösung gegeben, nie eine Rettung geben können.
Genau. So, und dann haben wir noch die 12. Die steht fast immer am Ende oder zumindest nah am Ende. Und sie ist natürlich auch eng verbunden mit 12 Monaten, 12 Tierkreiszeichen, 12 Stunden, 12 Aposteln, 12 olympischen Göttern und auch mit dem Duodezimalsystem. Denn das wurde ja im Altertum verwendet und hatte nicht die Basis 10 wie unser Dezimalsystem, sondern die 12.
Also ich rechne auch noch ganz viel im Dutzend oder im Halbdutzend oder
ich
so.
Ich überhaupt nicht. Ich gar nicht.
Das habe ich von meiner Oma übernommen.
Ja, ja, aber da steckt ja auch was Organisatorisches drin. Ne? Und die 12 organisiert ja auch die Zeit, wenn wir so wollen. Sie markiert den Zustand, ja, alles hat seinen rechten Platz. Für mich also ganz klar, Zahlen ersetzen gewissermaßen eine psychologische Analyse. Die liefern eben ganz viel mit, was Märchen unterbewusst oder bei etwas genauerem Hingucken uns mitteilen, was aber nicht sprachlich irgendwie ausgeschmückt werden muss. Und abgesehen von dieser starken Symbolik haben Zahlen natürlich noch eine praktische Funktion. Märchen wurden ja über Jahrhunderte hinweg mündlich erzählt und helfen natürlich auch dem Erzählenden, Struktur zu behalten, Spannung aufzubauen, Wiederholungen zu organisieren. Na, also wenn ein Hörer oder eine Hörerin den 1. und 2. Versuch hört, erwartet er, wir haben es vorhin ja auch schon gesagt, automatisch auch den 3. Und das ist so ein ganz altes Erzählprinzip, dass der Zahl natürlich auch so eine Signalwirkung gibt. Achtung, jetzt kommt die entscheidende Wendung.
Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor für die mündliche Tradition tatsächlich. Also ich finde es ja unglaublich schwierig, Prosatexte zu merken. Also ich hätte nie Schauspieler werden können. Also gereimt oder sobald das gesungen wird, fällt mir das viel weniger schwer, lustigerweise. Aber Prosa auswendig lernen ist für mich der Todesstoß.
Ach, spannend.
Ne? Und wenn ich da nicht irgendwie eine Struktur erkenne, eben die erste Prüfung, okay, war das und die scheitert, dann kommt die 2. und das ging so und dann die 3. und dann bin ich aber schon, oh, wer kriegt denn jetzt wen, welche Prinzessin kriege ich welchen Prinzen oder so, ne?
Ja.
Also ich könnte das sonst überhaupt nicht. Es fällt mir so schon schwer genug, aber so sonst könnte ich es überhaupt nicht.
Ja, und da spiegelt sich quasi diese organisatorische Funktion, die Zahlen in unserem Leben ja auch haben. Denken wir auch an das Thema Geld vom letzten Mal zum Beispiel. Ne? Spiegelt sich da natürlich irgendwie in Märchen wieder und auch die geben da eine Struktur rein. Aber eben nicht nur das. Wir haben Zahlen im Märchen ja wirklich schon sehr, sehr oft gehabt und sie sind eigentlich eine Konstante im Märchen. Und das nicht nur in den europäischen, sondern auch in den außereuropäischen. Wir finden das auch bei Tausend eine Nacht, wir finden das auch in japanischen Märchen, wir finden das im alten Ägypten,
überall. Allein Tausend eine Nacht, ich meine, richtig? Nomen est Omen, ne?
Richtig. Das legt ja eigentlich schon nahe, dass Zahlen eben nicht nur irgendwelche dekorativen Details sein können.
Oder das Pentamerone, das Fünf-Tage-Werk, ne?
Das heißt, wir haben hier Struktur, Bedeutungsvermittlung, das Zeigen für das Publikum, dass sich etwas auf dem Weg befindet und das Publikum kann an diesen verschiedenen Stops eigentlich ausmachen, okay, das und das ist gerade der Zustand. Die Zahlen erzählen eigentlich mit.
Ja, definitiv. Und allein schon im Titel bei Tausend und einer Nacht, da wird das Vollkommene und das Vollständige der Tausend überschritten. Und da ist dann eigentlich auch von Anfang an dem damaligen Hörer oder Leser klar geworden, okay, das geht für die Scheherazade gut aus, weil die macht, die überschreitet sogar die Perfektion. Ja. Der Bann gebrochen und dann leben sie halt glücklich bis an ihr Ende.
Ja.
Ja, krass, war mir so nicht bewusst.
Mir auch, also für mich war das wirklich, als ich mir das angeguckt habe, vorbereitet habe, war das wirklich so ein Moment, wo ich dachte, boah, krass, 125. Folge, Folge 1, 2, 5.
1 plus die 2 plus 5 gleich 8. Ja. Moment, was sagt das aus?
Das hatten wir so auch noch nicht.
Und nee,
das war mir so auch noch nicht klar, dass wir hier wirklich nochmal ein ganz neues erzählerisches Element haben, was dem Märchen einfach auch eine Ebene verleiht, die wir bisher eigentlich noch nicht in der Tiefe so erfasst haben.
Ich glaube, ich werde das jetzt auch anders lesen.
Ja, glaube ich auch.
Glaube ich auch. Ist halt doch ein strukturell sehr wichtiges Element.
Total. Und dieser Gedanke, dass Zahlen miterzählen und dir etwas vermitteln, was du dann eben nicht mehr sagen musst, setzt aber natürlich auch irgendwie voraus, dass es, klar, entweder eine etablierte Erzähltradition gibt, die dir das gelehrt hat. Ne? Also aus Erfahrung weißt du dann nach 100 Geschichten, ja, bei der 3 passiert das. Auf der anderen Seite setzt es aber natürlich auch irgendwie eine gewisse literarische Intelligenz voraus. Ja. Also auch da wieder Märchen, simpel, Kindergeschichten, weiß ich nicht.
Und lustigerweise sind viele Sachen, wenn auch nicht alle, aber weltweit ja gleich oder zumindest sehr ähnlich.
Richtig.
Ne? Und dann scheint das halt doch so, wie eben das Zwei-Brüder-Märchen von 1250 vor Christus mindestens halt 3000 Jahre später dann in doch etwas anderer Form bei den Grimms in Hessen gelandet. Das ist schon wahnsinnig.
Ne? Ja, finde ich auch.
Und diese Zahlensymbolik haben wir ja auch im Alltag, ne? Also das ist ja auch nicht groß anders.
Nee, man kann damit total relaten eigentlich.
Ja, in wie vielen Büros, Bürogebäuden oder in Flugzeugen, da gibt's dann keinen 13. Stock oder die 13. Reihe nicht. Oder irgendwie in Spanien, bei Kira Kolumna war das neulich. Jenny, erinnerst du dich noch, da war es eine andere Unglückszahl, war es die 17 oder so?
Ja, das weiß ich nicht
mehr. Aber es gibt ja natürlich auch Abweichungen davon, das ist jetzt nicht weltweit gleich, aber dieses Muster, dass eine Zahl, die ja eigentlich das rationalste überhaupt ist, dann plötzlich mit so einer Semantik wie eben zum Beispiel Unglück oder Glück dann auch aufgeladen wird, das ist schon vielleicht aber auch ein Zeichen dafür, dass der Mensch ein bisschen Angst vor diesem rationalen Losgelösten hat, ne? Und das irgendwie dann durch die Hintertür anders noch beladen
ist. Ja, vielleicht müssen wir Dingen irgendwie doch eine Bedeutung geben.
Ja, ich glaube schon, ja.
Ja. Ja, dann sind wir ja im Märchen richtig, ne?
Auf jeden Fall, ne?
Ja, dann würde ich sagen, ich bin so durchgeschwitzt, ich kann nicht mehr, Leute.
Ja, und wenn wir nicht uns verrechnet haben, dann...
Oder vorwärts gezählt haben, vor Unglück.
Hilfe. Und deswegen gestorben sind, dann...
Hören wir uns in der nächsten Folge.